Ja, hallo und willkommen.
Ich wollte nicht anfangen.
Alter, ich wollte gerade anmoderieren.
Ach, Kopfhörer auf, Carsten, da bin ich. Sorry.
Ich wollte schon ohne dir anfangen, wa?
Oh nee, sorry, ich bin ein bisschen spät. Ich bin gerade aus dem Minicamp wieder und gerade noch duschen können. Oh, jetzt bin ich aber da.
Das erklärt auch das Unterhemd. Dankeschön. Diesen Eindruck.
Sexy as fuck, oder?
Oh mein Gott.
Aber das mit dem Rennen wird langsam zum Running Gag.
Gott.
Scheiße. Okay, lass uns anfangen.
Die Coach Potatoes.
Hallo, liebe Potato-Heads, da sind wir wieder. Euer Carsten, euer Kälte. Hab's gerade noch so pünktlich geschafft. Ich musste mir jetzt erstmal auf den Schreck eine frische Coca-Cola aufmachen. Sorry, liebe Leute aus NRW. Ja, nordöstlich von NRW wird Coca-Cola getrunken.
Mhm. Ja, dann hau mal rein. Ich habe meinen Dr. Pepper hier. Ich behaupte mal, es ist Medizin, weil steht ja Doktor drauf, ne?
Ich habe irgendwo neulich in einer Netflix-Serie gesehen, da trinkt einer Dr. Pepper Light mit Whisky.
What? Ja. Das ist ja ein bisschen kurz vor Gurkenwasser mit Alkohol, also Sharkwater, ne?
Ja, aber Coca-Cola macht jetzt auch Hard-Seltzers, also ne, Seltzers mit Alkoholschuss. Habe ich neulich so eine Plakatwerbung gesehen.
Was ist das wieder für ein neumodischer Begriff?
Hard-Seltzers. Also das ist ja das, was Sharkwater macht.
Ja, das klingt ja wie Hardcore-Salzer tanzen.
Irgendwie so, ne? So, Hard-Salzer. Salzer mich hart.
Aber ohne Chili. Oh Gott, das war ein Scheiß.
Ja.
So, was ist denn so letzten Wochen passiert?
Ich meine, das Zwei-Wochen-Paradoxon hat auf negative Weise wieder zugeschlagen.
Ich meine, wir haben in der letzten Folge, sag ich mal, genüsslich über Unwetter und Sport geredet. Und just dann, was passiert?
Bam!
Der Himmel stürzt ein und wir werden hier überflutet. Ich meine, in Berlin hast du ja so gut wie, glaube ich, nichts davon mitgekriegt, außer dass es vielleicht mal regnet. Ne?
Nein, hier war schönstes Wetter.
Also ich muss sagen, ich habe ein Haus in Düsseldorf und wir hatten uns das Haus, als wir uns, bevor wir zugesagt haben, dass wir das Haus kaufen, habe ich mir extra die Hochwasserkarten angeschaut, ne? Vorbereitung zu seinem Leben. Und habe mir gesagt, ach, alle 100 Jahre könnten ein paar Nachbarn vielleicht durch den Rhein nasse Füße kriegen.
Solange, wenn du schon zu Staub zerfallen bist eigentlich.
Genau, ne? Also die Wahrscheinlichkeit äußerst
nach mir die Sintflut. Ja. Wenn es nicht so traurig wäre.
So, weißt du, halt alle paar hundert Jahre muss ich über Schleichwege zum Haus fahren. Mein Gott, ist mir egal, ne? Stand ja nirgendwo geschrieben, dass ich wirklich dann an den Tag über Schleichwege. Ich bin froh, dass ich ein SUV habe.
Mittlerweile,
ne? Also mein Clio wäre abgesoffen. Und wir haben noch Glück gehabt. Andere hatten leider Gottes, wie wir wissen, nicht so viel Glück gehabt.
Oh ja.
Aber was hat sich gezeigt? Football is Family, ne?
Ja, da gab's ja dann viele Teams, die aufgerufen haben zu spenden oder sogar selbst mit bei den Aufräumarbeiten angepackt haben. Also da gab's ja auch bei den Football-Vereinen viel Solidarität. Ja, und das ist irgendwie so ein Zeichen, was einen auch so wieder so ein bisschen an die Menschheit glauben lässt. Also jetzt nicht nur Football, sondern da haben sich ja ganz, ganz viele Leute solidarisch gezeigt und haben mit angepackt.
Ja, also ich war positiv überrascht. Ich meine, die Krokus haben gesammelt, das Wolfpack hat gesammelt, die Schiefbahn Riders haben sogar vor Ort geholfen, die Panther haben gesammelt, wie doof. Sehr viele Teams haben gesammelt. Eine unserer Spielerinnen, die hat auch ein privates Spendenkonto aufgemacht. Wenn wir dann auch mal alles, was wir an Spendenaufrufen noch haben, mal verlinken. Mhm. Wir haben jetzt auch, sag ich mal, ins Katastrophengebiet dann auch, sag ich mal, Decken runtergeschickt, weil es haben ja viele Leute momentan keine Decken gehabt, ja. Die wir aus dem Wintertraining nicht mehr brauchten. Damals mal so 30 Stück rübergeschickt. Es ist schon Hammer. Wir hatten jetzt in Trier jetzt auch ein Scrimmage gehabt. Mhm. Da haben die Trier dann haben wir extra mal nachgefragt, wie es jetzt aussieht und so weiter. Und sofort haben die gesagt, nee, komm bitte runter. Dann sind wir runtergefahren, ne? Kleine Schweigeminute eingelegt.
Da sind schon leider sehr viele Leute gestorben dabei.
Ja, es war schon echt krass eigentlich, ne, muss ich sagen. Also das ist heftig, was da los ist.
Wir haben einen D-Liner, der bei der Polizei arbeitet und seine Einheit wurde jetzt eben da nach unten verlegt. Was hat er gesagt? Er ist da jetzt irgendwie, die übernachten da jetzt irgendwie am Nürburgring und helfen da jetzt in der Umgebung. Und er sagte, er war schockiert, ne? Also wie Kriegsgebiet. Das sieht einem die Socken aus.
Ja, also in Adenau, das ist ja direkt am Nürburgring, da habe ich auch mal früher übernächtigt, als ich dann zu einer gewissen Großveranstaltung gefahren bin. Und das ist ja auch hart getroffen worden. Was mich jetzt persönlich, sag ich mal, menschlich ein bisschen erschüttert, ist, dass wir über Plünderer reden hier in der Gegend. Ich drehe am Rad. Ich meine, wir persönlich haben sehr viel Glück gehabt in Düsseldorf. Ein paar hatten halt wirklich vollgelaufene Keller. Eine Person, soweit ich weiß, ist auch umgekommen im Keller. Meine Nachbarn selber haben nasse Füße im Keller gekriegt. Ne? Wir hatten noch Glück gehabt, weil wir hatten alles dicht gemacht. Ja, wir hatten auch richtig viel Glück gehabt. Alle, die zuhören, kauft euch Rückstauventile, kauft euch Rückstauklappen. Ganz wichtig. Aber was ich cool fand, von den Trier Stampers, die Ladies, die waren am Freitag noch in der Stadt und haben erstmal aufgeräumt. Bei weitem noch nicht fertig. Ich sehe zum Beispiel die Teams, die, sag ich mal, in diesem Bereich, sag ich mal, irgendwo noch ihre Heimstätte haben, die werden noch eine Weile lang damit zu kämpfen haben. Wir haben jetzt im Süden von Köln, da ist eine Autobahn im Arsch.
Ja.
Ne, also das muss man sich mal vorstellen. Zum Beispiel Erfstadt, die Erfstadt Bravehearts, ne, die mussten nicht weit fahren.
Mhm.
Die waren direkt vor Ort, ne? Und da Grüße nach Erfstadt, Kopf hoch, wir denken an euch.
Ja, das ist ja dann auch wieder so ein Punkt, ne? Für so eine Teams in so einer betroffenen Gegend, da brauchst du jetzt auch, glaube ich, nicht über Saison reden, ne? Also wenn du da Spieler hast, die da wirklich direkt betroffen sind, Spieler, Spielerinnen, die werden jetzt andere Sachen im Kopf haben.
Ja, wir hatten, glaube ich, auch mal so eine Idee gehabt, mal so über, sag ich mal, Unglücksfälle im Team zu reden, was man wie machen kann, was die Herausforderungen sind. Werden wir jetzt heute nicht großartig drüber reden, das werden wir mal ein anderes Mal machen.
Aber an sowas denkt man doch im Normalfall nicht, ne? Also das.
Nee, also das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, dass dann Leute gestorben sind, die nahestehend dem Team waren in der Saison oder sowas. Aber Katastrophenfälle hatten wir bisher noch nicht gehabt und das ist jetzt gerade echt ein bisschen krass.
Hm. Ja. Naja, ich hatte ein Posting gesehen, ich wurde auch privat angesprochen von unserem gemeinsamen Freund Philipp Stoßberg. Der hatte mir dann die Spendenaktion die Spendenhilfe rübergeschickt für den Dennis Schreiber. Der ist ja, glaube ich, irgendwie bei den Krokus.
Mhm.
Der ja auch Spieler und Schiedsrichter ist. Und da war ein Foto zu sehen, wo eigentlich sein Haus hätte stehen sollen. Und da war nur noch ein leerer Fleck bzw. so ein Trümmerhaufen. Und der hat ja da mit seiner Familie drin gelebt. Und ich kann mir das nicht ausmalen, wie das ist, wenn du wirklich komplett alles verlierst, was dich ausmacht, was deine Vergangenheit ist, ob das jetzt nur Dokumente sind, Erinnerungsstücke oder was auch immer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist echt heftig. Und wie gesagt, sind ja auch leider viele Leute gestorben. Viele werden noch vermisst. Ist zu befürchten, dass die Opferzahl noch weiter nach oben geht. Also das ist schon wirklich eine sehr, sehr heftige Katastrophe. Also
ich habe schon positiv gesehen, auch viele Leute in der Nachbarschaft und sowas, die haben viel gesammelt. Wir haben auch sehr viele Sachen gespendet an Klamotten. Wir haben jetzt nicht Altkleidersammlung gemacht, sondern wirklich gesagt, so, okay, was trage ich wirklich nicht mehr?
Mhm.
Was kann man noch tragen? Wo passe ich, also seien wir mal ehrlich, wo passe ich einfach nicht mehr rein mit meinem fetten Arsch? Ja, also es wird jetzt wohl wahrscheinlich jetzt irgendwo in der Eifel sehr viele Leute geben, die Panther-Klamotten tragen.
Die werden froh sein, wenn sie überhaupt was zu haben.
Richtig, also. Ne? Ja, also ne, fleißig weiterhin spenden. Das Einzige, was ich nur gehört habe, ist bloß kleine Klamotten mehr. Die wissen gar nicht mehr, wohin damit.
Ja, ich meine, es ist halt gut gemeint. Es ist ja auch immer die Frage, ne, warum, da werden jetzt so viele Einheiten runtergeschickt, wieso werden die nicht gleich eingesetzt? Ja, weil man erstmal gucken muss, wo geht man hin mit der ganzen Hilfe, die da jetzt anrollt, wo sind sie am sinnvollsten dann aufgehoben? Es bringt ja jetzt nicht, alle Leute auf einen Fleck zu schicken und dann stehen die sich da gegenseitig auf den Füßen und nicht alle Gebiete sind halt gleich erreichbar. Also das muss alles gut koordiniert werden.
Genau, klassisches Notfallmanagement, das haben wir eigentlich im Football auch, ne? Erstmal Assessment machen, was ist eigentlich los, ne? Dann improvisieren und dann anpassen und nicht einfach wild drauf los. Das ist immer ganz, ganz schlecht. Was hatten wir früher bei der Bundeswehr gelernt? Ne? Also ich als Sanitäter, renn nicht dahin wie ein Begaster.
Sondern erstmal analysieren, was los ist.
Sondern analysiere erstmal die Situation. Lage. Wie ist die Lage? Was ist da passiert? Ne? Und bleib ruhig, weil es bringt ja nichts, wenn die Leute dich erstmal wiederbeleben müssen.
Ja, da ist ja, ich weiß zumindest von einem Feuerwehrmann, der da bei der Hilfe umgekommen ist. Ich weiß nicht, ob es da jetzt sogar einen zweiten oder mehrere gab. Aber ja, ne, wenn man jetzt halt blindlings irgendwo rennt, begibt man sich halt selbst in Gefahr und ja, dann müssen die anderen Helfer schon zwei Leuten helfen, ne?
Ja, und
Eigenschutz geht ja auch irgendwo vor, ne?
Ja, und da kriege ich wieder so einen leichten Bogen zum, was passiert, wenn auf dem Feld jemand verletzt ist, ne? Klar, einer soll hinrennen, wenn irgendwas passiert, ne? Aber strahlt bitte Ruhe aus. Das Wichtigste, was egal in welcher Notfallsituation ist Ruhe bewahren. Klar werden sich manche denken, wieso läuft der so langsam dahin? Er beurteilt die Situation erstmal, was los ist, ne? Bringt ja nichts, wenn du irgendwo hinrennst und dabei jemand noch auf den Fuß trittst.
Ja.
Gut. So. Aber Stand der Dinge im Osten, Kälte, was ist denn bei euch jetzt momentan so los?
Stand der Dinge im Osten. Ja, also wie wir schon eingangs gehört haben, ich bin gerade vom Footballfeld wieder runter. Wir hatten heute so ein Minicamp. Wir sind jetzt so beim Feintuning unserer Football-Inhalte. Wir sind jetzt in 3 Wochen, haben wir unser Testspiel gegen die Cobras. Und eine Woche drauf geht für uns die Saison los. Ja, und jetzt müssen wir halt so gucken. Ne? Es gibt ja so ein Phänomen beim Football, das ist weit verbreitet. Das werden sehr, sehr viele kennen. Du fängst dein Training an mit 40 bis 50 enthusiastischen Leuten. Und dann merkst du, je dichter du zur Saison gehst, desto mehr schmilzt diese Anzahl zusammen, bis du letztendlich wieder bei deinem festen Kern bist, der immer da ist und auch immer da war. Und alle anderen merken halt, ach ja, Football tut doch weh. Ach, ich habe ja doch was zu tun. Und ja, wenn ich nicht so oft komme, kann ich ja eh nicht spielen. Und diese ganzen Geschichten, ne? Plus eben halt auch manchmal Verletzte.
Und das kommt mir sehr bekannt vor, weil da kann ich gleich auch noch was zu sagen, weil es ist auch im Prinzip bei uns Stand der Dinge, komischerweise.
Es ist überall so. Es ist dieses alte Lied im Amateursport, ne? Und dann musst du langsam gucken, ja, wie sehen die Optionen aus, um gewisse Positionen vielleicht dann anders zu besetzen. Ne, jeder im Amateurbereich wird das kennen, dass man da dann eine Teamgröße hat, die einen manchmal so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Ne, und da sind wir dann wieder beim Assessment und dann auf das Richtige reagieren.
Improvisieren vor allem.
Genau, was gibt es noch sonst nur Neues? Ich habe endlich meinen Stuhl, auf dem ich sitze, geölt. Er sollte jetzt nicht mehr quietschen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube Ballistol, der Unternehmenswert ist gerade, glaube ich, um 50 Euro gestiegen, weil du entsprechend viel da reingeballert hast. Ne?
Richtig, aber es hat gewirkt. Viel hilft viel.
Übrigens, Ballistol ist auch gut bei Hunden, ne? Also ne, Zecken. Also
Ballistol kann man notfalls auch essen, habe ich mir sagen lassen.
Ja.
Aber bitte probiert das zu Hause nicht aus, ich mache es auch nicht.
Ich empfehle es nicht.
Aber zum Ölen aller möglichen Gegenstände ist es durchaus geeignet. Ja, du sollst es jetzt nicht als Gleitmittel oder sowas benutzen.
Was hast du jetzt gesagt? Ich habe nur kurz nachgedacht. Ne?
Also, du hast es aber gedacht, du Sau.
Ja, also jetzt mal kurze Grüße aus dem Training von heute an Schädelfee 93.
Was für ein Name.
Ja, ich habe heute eine Spielerin umbenannt in Schädelfee 93.
Ich nehme mal noch mal kurz einen Schluck von meiner kalten Coca-Cola.
Oh, ich nehme nämlich gleich einen Schluck von, nein, wir machen jetzt keine Schleichwerbung. Aber jetzt stand der Ding im Westen, wo du gerade gesagt hast, ne, gehen ja
Leute.
Tief
im Westen.
Nicht das, was du denkst.
Ja, aber ich nehme den Song trotzdem.
Oh, super.
Auch wenn es Bochum ist, aber.
Ja, wenn jetzt gemein wäre, weißt du, was ich Schönste am Bochum mal gefunden habe?
Na?
Herne.
Herne, okay.
Ist nicht
Herne ein ist ein Ort, oder?
Genau, an Bochum. Nein, ja. Eigentlich war mein Witz mal andersrum, was ist das Schönste an Herne Bochum, das an Bochum grenzt.
So. Ja, ich hab einen Schwiegeronkel in Bochum.
Oh mein Gott. Wo wir gerade gesagt haben, ne, du stellst ja dann so fest, so gegen, ne, wenn die Sonne ein bisschen scheint, die Ferien fangen an, die Saison fängt an oder kommt nah, dass dann auf einmal so manche Leute sagen, wie du schon gesagt hast, so, ach, tut ja weh, ich gehe mal. Wir haben das Ganze jetzt ein bisschen auf die Spitze getrieben. Nein, wir haben dir nicht wehgetan. Wir unterteilen momentan unseren Kader in A, B und C. Und jetzt nicht von der Leistung her, sondern einfach fangen wir mit den einfachsten Mitteln an, was ein Trainer feststellen kann, direkt wenn das Training anfängt, bist du da oder bist du nicht da? So, weil was bringt mir eigentlich ein Spieler oder eine Spielerin, die athletisch total super geil ist?
Aber nie da ist.
Aber wo ich nicht mal weiß, wie das Gesicht aussieht.
Ja, ich habe heute, hab heute meinen Jungs auch wieder gesagt, es interessiert mich nicht, warum ihr nicht da seid. Ja, jeder hat seine Geschichte, jeder hat seine Gründe, warum man nicht kann. Mir ist es egal, weil ich kann nur bewerten, seid ihr da oder seid ihr nicht da und wie wirkt sich das auf das Team aus oder beziehungsweise auf die Leistungsfähigkeit des Teams. Mehr kann ich nicht bewerten, also lasst mich bitte mit diesen Geschichten in Ruhe. Sagt mir nur, ob ihr da seid oder nicht, mehr will ich gar nicht wissen.
Und das Ganze ist auch noch statistisch belegbar. Ich habe mir die Roster von 2013...
Ja, du bist ja sowieso der Herr der Zahlen. Das
ist ja, ich bin Herr der Zahlen. Also ich habe mir die Trainingsbeteiligung von verschiedenen Teams angeschaut, die ich bekommen habe, von 2013 bis 2018 und jetzt wird es total bescheuert. Also ich gehe mal von aus, eine Kategorie C sind alle, die unter 32% Trainingsbeteiligung haben.
Also red ruhig weiter, ich schalte derweil ab und...
Ja. Jetzt wird es interessant. Mhm. So, wir haben ein Team im Prinzip in 3 Sparten aufgeteilt, A, B und C. Jetzt sollte man natürlich mal rein, alles gleichmäßig aufgeteilt, Bullshit ist. So, jetzt haben wir die unterste Kategorie, die sind maximal jedes dritte Training da. Das ist natürlich total geil, die zu trainieren, weil in dieser Sparte sind auch manche Leute da, die siehst du alle 10 Wochen mal. Ne? Da, wo der Kassenwart sagt, schön, dass ich Geld kriege, und du als Coach sagst, schön, dass der mir einen Spot, sag ich mal, blockiert, ne? Oder dass andere Leute sagen, wir haben einen riesen Kader, und denkst du so, die 10 Leute kenne ich nicht. So. Dann hast du noch die oberste Kategorie, das sind die alle, die, sag ich mal, über 70% Trainingsbeteiligung haben, wo du sagen kannst, ey, das sind im Prinzip die Leute, die immer da sind, auf die kann ich mich verlassen, mit denen kann ich immer regelmäßig planen, ne? Weil kennen wir ja Trainingsplan, brauche ich einen Namen, muss ich wissen, was ich mit dem machen kann. Und die goldene Mitte, das haben wir nämlich jetzt festgestellt, ne? Die goldene Mitte, um die müssen wir ganz, ganz wichtig kümmern. Das ist nämlich die andere Hälfte vom Team. Weil Kategorie A und C sind jeweils so ungefähr 1/4 vom Team. Und die anderen, die immer so zwischen 70-33% Trainingsbeteiligung schwanken, das sind 50% von einem Team.
Ja, aber ich finde, dieser Anteil wird ja jetzt dieses Jahr natürlich größer, weil sich ja die Saison in eine Zeit verlagert, wo viele jetzt natürlich mit dem Urlaub planen. Beziehungsweise in einem Betrieb arbeiten, wo jetzt Urlaub gemacht wird und die ihre Schichten vielleicht oder die Arbeit mit übernehmen müssen. Und das wirkt da ja in diese Zahlenanalyse ja mit rein.
Genau, und was haben wir uns gesagt? Ne? Wir klar, unser Fokus liegt auf Kategorie B und C, telefonieren wir im Prinzip nur ab und zu fragen, bist du überhaupt noch da? Weil C wird immer, also die Leute mit wenig Trainingsbeteiligung werden immer einen Grund haben, nicht zu kommen. Ist jetzt die Frage, ob es jetzt ein guter Grund ist oder kein guter Grund.
Ja, wie gesagt, der Grund ist mir egal. Wie gesagt, wer mir nicht erzählt, ne? so wie das ja der Coach von den Erkner Razorbacks gesagt hat, ne? Der Hennig, der hat ja auch gesagt, und das unterschreibe ich voll und ganz, wer mir nichts erzählt, kann mich auch nicht anlügen.
Ja, im Endeffekt zählt einfach nur die Anwesenheit und dass ich die coachen kann, weil ich kann niemanden coachen, der nicht da ist.
Richtig.
Ne? Und wenn jemand 10% Trainingsbeteiligung in einem halben Jahr hat, dann wird es schon seine Gründe haben. Entweder hat diese Person keine Zeit, wo man fragen muss, ist das jetzt ein Sport für dich, weil du kriegst das zeitlich nicht hin? Oder fehlt da einfach die intrinsische Motivation?
Mhm.
Ne? Und da kommt dann immer mein schönster Satz, Hauptsache diese Leute stehen mir nicht im Weg beim Training, und B, sie bezahlen ihren Beitrag. Das ist mir egal. Ist vielleicht ein bisschen hart, aber das ist so meine Herangehensweise. Ja,
letztendlich wird man irgendwann pragmatisch. Ne?
Das ist halt der Kassensturz, den wir da machen.
Ich habe das früher, vielleicht reden wir auch nachher nochmal drüber, also ich habe es früher halt auch persönlich genommen, wenn Leute nicht zum Training kommen. Da bin ich jetzt wirklich Lichtjahre von weg. Mir ist es Latte. Ich trainiere die Leute, die da sind, mehr kann ich nie machen. Und ich sehe es nicht als meine Pflicht an, da jetzt irgendwie den Animateur zu spielen. Klar muss ich meine Spieler motivieren, aber ich muss sie nicht animieren. Und jeder muss für sich selber wissen, will er Football spielen und weiß, was dazu gehört, oder er will es nicht, und dann ist gut. Aber was es noch Neues im Osten gibt, ich hatte vor 2-3 Tagen ein interessantes, ein nettes Telefongespräch gehabt mit dem Falk Kunert. Und der Falk Kunert, der ist der Head Coach der Big East. Big East ist die Jugendlandesauswahl Berlin-Brandenburg. Und der hatte mich dann angerufen und sagte, du Kälte, wie sieht's denn aus mit eurer A-Jugend? Und ich so, A-Jugend? Wie jetzt? Naja, weiß schon, A-Jugend wegen Auswahl und so.
Hast du auf Bayerisch geantwortet? Ah, oh, Jugend, wäre schön, ne?
Ich sagte, welche Jugend? Ja, wir haben momentan kommende Jugend. Also die sind da, wenn ich, die trainieren ja so ein bisschen, die trainieren parallel montags mit uns mit. Und da waren letztes Mal jetzt irgendwie 5-6 Leute, und das ist schon ein Spielverbund zwischen Thunderbirds und Cobras. Also musste ich ihm halt auch sagen, du, dieses Jahr ganz schlecht. Das mit Corona hat das Team gesprengt. Ne? Also die Eltern sind nicht bereit, da Mitgliedsbeitrag zu zahlen, wenn nicht trainiert und nicht gespielt werden kann. Und im Prinzip müssen wir jetzt von vorne anfangen. Und da geht's ja vielen anderen Teams auch so.
Ja, ich muss ja sagen, ihr habt ja noch den, sag ich mal, Standortnachteil. Könnten wir auch vielleicht mal in einer anderen Folge mal drüber reden. So Standort-Vor- und Nachteile für Teams. Ihr habt ja direkt nebenan die Bears. Ne? Mhm. Die sind relativ nah am U-Bahnhof Lipschitzallee.
Ja.
Also glaube ich, sind 1 oder 2 Bushaltestellen, die für Berliner Verhältnisse zu erlaufen sind. Jetzt hier in Westdeutschland ist ja teilweise so, ne, laufst du erstmal 3 Stunden in die Richtung, dann ist die nächste Bushaltestelle. Berlin ist ja alles relativ kurzfüßig zu erreichen. Und ihr seid ja jetzt in der Pritzer Mühle.
Ja, das ist ein Steinwurf entfernt.
Ist eigentlich ein Steinwurf entfernt mit einem Auto, aber mit den Öffis ist das eher so, ja, dankeschön. Ne? Ja. Das ist halt ja so ein Nachteil. Ne? Und das muss man sich denn, sag ich mal, können wir mal drüber reden, was haben eigentlich Teams für Auswahlmöglichkeiten an Standorten? Spoiler-Alarm, so gut wie gar keinen.
Na gut, also in Berlin haben wir 8 Teams. Das ist schon, ja, und das auf einem relativ engen Raum, sag ich mal. Ne? Da kloppt man sich um den einen Kuchen. Und da muss man jetzt halt mal gucken, wie man jetzt an neue Spieler kommt. Aber dazu kommen wir, glaube ich, später nochmal. Ja, aber dann habe ich halt nochmal so ein bisschen über Verbandsarbeit mit dem Falk gesprochen. Und die versuchen ja jetzt auch so ein bisschen Sachen in Gang zu bringen, die ich unterstützenswert finde. Also einmal war eben auch die Idee gewesen, dass man jetzt für die Jugendauswahl doch mal versucht, mehr Camps als nur im Oktober zu starten, dass man da mal auch ein bisschen längerfristig plant und sich die Jungs anguckt. Dass man, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass man versucht, so eine Anforderungsliste, so einen Anforderungskatalog zu erstellen, was müssen die Spieler mitbringen an Technik und an Spielzugwissen, dass die Teams die Spieler darauf vorbereiten können. Das ist ein super Ansatz, finde ich gut. Dann machen sie jetzt ja auch Geschichten, wie an die Schulen gehen. Der Sören, der da für den Verband arbeitet, war jetzt zum Beispiel die Woche oder letzte Woche in Lauchhammer an der Schule und hat dort mit Schülern so einen Flag-Football-Kurs aufgemacht. Und da waren dann auch 2 Lehrer dabei, damit man das sowas eben halt auch in die Schule bringen kann, dass eben die Schüler dort schon mal mit Flag-Football in Verbindung kommen und vielleicht dann auch den Schritt irgendwann zum Tackle-Football machen, finde ich ganz großartige Idee. Und sie machen das jetzt halt auch, und das hat er uns dann auch angeboten, Leihausrüstung vom Verband zu nutzen. Also der Verband verteilt dann an die Vereine Leihausrüstung, damit man eben die Jugendlichen, die da mal reinschnuppern wollen, eben mit so einer Ausrüstung ausstatten kann. Und das ist wirklich eine super Idee.
Also ich finde Leihausrüstung eh immer so ein ganz spannendes Thema. Klar, die Haftungsfrage lassen wir jetzt mal komplett außen vor und so was, ne? Aber ich habe zum Beispiel bei den Mädels jetzt jahrelang gute Erfahrungen gehabt, wenn Mädels zum Training kommen, einfach mal in so eine Ausrüstung reinstecken, damit sie erstmal so ein Gefühl haben. Und das ist wirklich in all 10 Jahren einmal passiert. Hat sich einen Helm aufgezogen, hat gesagt, nee, ist nicht meins.
Ja, also
ne, das war geil. Also ehrlich und ja, gut.
Ja, wer Football ausprobieren will, der muss halt auch wissen, wie es in der Ausrüstung ist. Klar, soll der nicht gleich mittackeln oder so, aber sich drin bewegen, das Warm-up mitmachen, die ersten Übungen mitmachen, das gehört halt mit dazu. Ne? Und finde ich eine super Idee, dass der Verband da die ersten Schritte macht, um halt die Vereine in ihrer Arbeit zu unterstützen. Und da gibt es von mir ein dickes Daumen hoch. Und dann habe ich den Falk dann mal gefragt, wie er dazu steht, ob wir ihn mal irgendwann interviewen können, weil ich finde es halt gut, wenn der Verband sowas schon macht, dass man das halt auch so mal ein bisschen öffentlich breit tritt. Ne? Auch ein Motto, wozu wir später kommen, tue Gutes und sprich darüber. Und sowas würde ich gerne unterstützen. Und da sagt er, ja, können wir gerne mal machen. Also wenn wir jetzt im Oktober irgendwann mal mit unserer Saison durch sind und wir unsere Interviewsrunden wieder starten, werde ich ihn nochmal ansprechen und gucken, dass wir mal zusammen ein Interview mit ihm führen. Ich glaube, das wäre ganz interessant.
Ja, da freue ich mich schon. Dann kann ich ja mein Queen Machine T-Shirt wieder anziehen.
Ja, ich meine, bis jetzt hatten wir auch noch nicht viel Möglichkeiten gehabt, mit Funktionären aus dem Verband zu sprechen, um mal zu sehen, wie deren Warte so ist, ne? Mit welchen Problemen die zu kämpfen haben, wie sich deren Arbeit so gestaltet, mal abseits vom Bundesvorstand. Ne? Gut, aber dann haben wir ja noch was im Süden. Ja? Was ist im Süden los? Stand der Dinge.
Ja, apropos Interviewpartner. Ne? Ciao ragazzi, wir müssen mal Grüße nach Italien raussingen, nach Mailand. Ich habe gestern versucht, den Livestream zu verfolgen. Die hatten leider Probleme gehabt. Ich habe es mir erst im Nachhinein dann anschauen können. Der Markus Meyer, der Headcoach von den Serena Milano.
Yeah, schöne
Grüße. Der hat dann gestern an einer knappen Kiste, also ich finde den Namen ja schon geil, ne? Coppa Italia gewonnen.
das klingt so, das klingt nach Leidenschaft.
Allein das ist schon mal so geil. Coppa Italia. Die haben, sag ich mal, in einer knappen Kiste gegen die Pirates Savona 54-6 gewonnen. Es ging sehr knapp aus.
Herzlichen Glückwunsch.
Ne, also, aber es war mal schön zu sehen, ne, mal, dass sowas, zumindest Livestream, ich meine, hallo, das ist besser als was wir vor Jahren hatten. Ich kann mich erinnern, Ladies Bowl, als wir in Frankfurt-Oder waren, da hatte ich einen recht mürrischen Verbandspräsidenten gesehen, der sich in sein VIP-Zelt verschanzt hat. Und das war es dann so großartig eigentlich. Ne? Das war ein bisschen traurig. Und da fand ich das mit dem Livestream, ist auch gut aus. Für die Verhältnisse, cool, die wir am Frauenfußball haben, war das schon mal cool.
Ich hoffe ja, dass ich demnächst nochmal Urlaub machen kann, so dass ich nochmal nach Italien komme und würde ich mal gucken, ob vielleicht irgendwie ein Abstecher nach Milano drin wäre. Ich würde mal dem Head Coach Meyer gerne mal bei seiner Arbeit zusehen, wenn ich darf.
Ich glaube, da fahre ich dann auch hin, ne? Und jetzt kommt da ein Vorurteil, was Italien immer auslöst bei mir. Ich kriege Hunger.
Ja, ist auch okay. Warum soll man die kulinarischen Köstlichkeiten nicht genießen dürfen?
So, aber jetzt haben wir noch...
Wo
wir schon beim Frauenfußball sind, aus Hessen.
Ja, das war ja so eine Meldung, die hat auch so ein bisschen für Kopfschütteln bei mir gesorgt.
So leichtes Befremden. Ich meine, in Hessen haben sich ja die Frauenfußballteams mal zusammengetan und mal ein bisschen über dies und jenes mal geredet. Und jetzt gibt es ein Verein aus, ich glaube, Bürstedt ist das? Bürstedt-Schätzkins. Da gibt es dann ein Interview, wo die im Prinzip gesagt haben, dass es im Frauenfußball eine Strukturlosigkeit gibt und dass erstmal Strukturen geschaffen werden müssen, bis sie ein Team gründen. Also jetzt mal ganz ehrlich. Also ich hatte bisher nur zwei Optionen, die erfüllt werden müssen, damit ich ein Team gründen kann im Frauenfußball. Ich brauche Spielerinnen in einer gewissen Anzahl und ich brauche Coaches.
Naja gut, einen Verein wirst du schon auch brauchen.
Also. Ja, einen Verein findest du denn, ne? Wenn du jetzt zu einem Footballverein sagst, ich habe hier 15 Mädels, die wollen spielen, dann werden die wenigsten sagen so, nee, kein Bock.
Also sagen wir mal so, ne? Dass es Schwierigkeiten gibt für Frauenfußball, ist gar keine Frage. Ne? Die werden nicht in der gleichen Art und Weise behandelt wie Männer- oder Jugendfootball. Ja, wobei ja Jugendfootball auch immer noch unter Männerfootball anzusiedeln ist, gerade unter GFL-Football, was den Verband angeht, ja, was das Interesse des Verbandes angeht. Aber jetzt rumzuschimpfen, dass der Verband eine Struktur schaffen muss, um Frauenfußball spielen zu können, finde ich jetzt so ein bisschen seltsam. Also wie kommt man auf die Idee? Also es steht doch jedem frei, ein Damenteam zu gründen und dann loszulegen.
Also meine Vermutung ist jetzt eher, das haben wir jetzt leider nicht rauslesen können. Ich denke mal, es geht eher in Richtung Hessischen Landesverband, wo es ja eh ein bisschen Probleme gibt, in Anführungsstrichen, um es mal vorsichtig zu sagen, dass da wenig passiert. Ich meine, in Nordrhein-Westfalen, wir haben eine Frauenfußballkommission, im Deutschlandverband haben wir eine Frauenfußballkommission. Okay, sie haben die letzten Monate nicht wirklich mit, sag ich mal, Außendarstellung geglänzt, aber zumindest gibt das. Seit 2011, da war ich selber noch dabei beim ersten Frauenfußballcamp NRW. Wir haben zwei Bundesligen, die Lizenzligen sind. Also ich finde, da ist schon ein bisschen Struktur. Klar, nach oben hin ist verdammt scheiße viel Luft, muss ich sagen. Ja,
natürlich. Aber man kann jetzt ja nicht behaupten, du kannst nicht spielen, wenn du ein Team aufbaust. Das klar gibt es Verbesserungsbedarf, muss es auch geben. Aber also nicht... Der Verband ist nicht für alles zuständig. Also nur weil man jetzt Schwierigkeiten hat, jetzt zum Beispiel Frauen überhaupt zu finden, die Football spielen wollen, kann der Verband jetzt nicht generell was dafür. Es liegt auch an dem Verein selber, die entsprechenden Maßnahmen zu treffen, um die Leute in seinen Verein zu lotsen. Aber auch dazu kommen wir später nochmal.
Wollte gerade sagen, wir teasen gerade unser Best of Five an. Ne?
Wir teasen gerade unseren Best of Five an.
Aber eins haben wir nicht im Best of Five, ne? Das berühmte Shanghai. Ne? Wir gehen in irgendwelche Kneipen, gucken, wer besoffen ist und geben den Leuten einfach so einen Mitgliedsantrag und sagen, oder schreib mal.
Einen Knüppel auf den Kopf und dann finden sie sich in der Galerie wieder.
Genau, ne? Das funktioniert leider nicht.
Schade eigentlich.
Ja, obwohl, was Ähnliches habe ich schon erlebt, aber relativ ähnlich. So. Ansonsten haben wir jetzt auch noch etwas, wo ich dachte so, ich tease es mal ganz kurz an, ne? Freispruch für Carsten S.
Moment mal, was hast du denn angestellt?
Ja, also, ich nicht.
Carsten S., das bist du doch.
Nee, also fast. Also, fast? Ich nicht. Ja, ein anderer Mann. Also, so ein
anderer Mann?
Ja.
Keine Frau?
Nein, keine Frau.
Eine Frau namens Carsten.
Nennen wir ihn so Spengemann.
Carsten Spengemann, ja.
Kapitelthema ist jetzt unter Wölfen. Nämlich, da hatten wir doch das Lustige gehabt, in Anführungsstrichen, dass er einer von diesenjenigen welchen Leuten ist, die, sag ich mal, durch ihre Tätigkeit im Rahmen der Elf oder am Rahmen wohlgemerkt, weil er arbeitet ja nicht für die Elf, sondern er arbeitet, sag ich mal, parallel an bei der Elf, in Anführungsstrichen, ein Parallel ist doof gesagt, sondern
er arbeitet für RAN, die ja auch die ELF begleitet.
Genau, die begleitet, ne? Und da gab es dann wohl anfangs dann halt Ärger, hatten wir letztes Mal besprochen, ne? Was ja für uns ja, sag ich mal, ja, ein bisschen Nasenrupfen bezogen hat, ne? Weil weitergedacht, ne, wenn ich jetzt bei irgendeinem Elfspiel nebenan einen Kiosk betreibe und fünf Leute von diesem Spiel dann bei mir ein Bier holen, ne, dann könnte der AVD so sagen, Carsten, mach den Laden dicht. Ja, also ist es leicht bescheuert, haben wir schon ordentlich drüber gesprochen. Aber dann ist etwas gekommen, wo ich nie gedacht hätte, dass was passiert, Kälte. Der Verband hat nämlich was gemacht.
Ja, er hat dann doch gesagt, ja, komm, Carsten Spengemann, mach deine Arbeit weiter und mach deine Arbeit als Trainer weiter und gut ist.
Schön bei den schwarzen Backwolves.
Ne, und genau, das, da macht er jetzt ja, glaube ich, Defense-Koordinator.
Ja, ich meine, aber so sollte das doch eigentlich funktionieren.
Ja.
Der American Football Verband ist doch dafür da, Football zu fördern und dann, sage ich mal, jemand mit der Keule zu schwingen und sagen, nur in Anführungsstrichen, weil du Moderator bist, dir zu untersagen, dass du ehrenamtlich irgendwo tätig bist. Ich meine, hallo.
Ja, komm, also, ne, also mag man von ran halten, was man möchte, mag man von der Arbeit des Carsten Spengemann halten, was man will, aber er ist derzeit nun mal auch ein Mitaushängeschild, ja, für Football. Man kennt sein Gesicht, man kennt ihn. Und wenn er jetzt irgendwo als Trainer in einem Team arbeitet, dann kann das ja auch eine gewisse Strahlkraft haben, wo die Leute sagen, Mensch, da arbeitet der Carsten Spengemann, da gucke ich mir mal an oder da würde ich auch mit coachen.
Ja.
Warum denn nicht? Und ich meine, er arbeitet dort, er verdient sein Geld damit und hat sich jetzt auch nicht, denke ich mal, ausgesucht, dass Randa jetzt die ERF kommentiert und ausstrahlt. Also was soll das? Das ist Quatsch.
Also jetzt überlegen wir mal, ne? Was ist passiert, als das letzte Mal der American Football Verband Deutschland, sag ich mal, einen fernsehbekannten Football-Coach, sag ich mal, verkrault hat? Was ist denn passiert 2-3 Jahre später? Na, den Salat haben in Anführungsstrichen jetzt die Elf. So. Ich glaube nicht, dass Carsten Spengemann 2-3 Jahre noch eine Liga gegründet hätte, ne? Aber man kann auch Leute künstlich verkretzen. Und ich bin froh, dass sie da die. Also ich bin froh für Carsten Spengemann, ich bin froh für die Schwarzen Backwolves und ich bin froh für uns alle, dass der Verband sich da jetzt mal zurückgezogen hat.
Ja, ne, also man muss es ja auch nicht übertreiben. Mal abgesehen davon, dass es, also nach Gefühl her, ich bin kein Jurist, dass das vor dem Gericht gar keinen Bestand hätte, sowas. Das war wirklich Quatsch, sowas.
Ja, vor allem, es wirkt auch alles so mit, sag ich mal, zweierlei Maß gemessen. Ich meine, wir haben ja über diesen Paragraphen geredet, dass man eigentlich ja gar nicht mehr die Funktionsträger diskreditieren darf, beziehungsweise kritisieren darf. Aber zeitgleich, ein paar Tage später, als wir dann darüber geredet haben, ne, dann sieht man vom AVD welche Meldung bei Facebook?
Die haben jetzt ja auch ein Sat.1-Team bei irgendeinem Auswahltraining, oder?
Ja, und zwar von der FLEC-Nationalmannschaft.
Ja.
Und Pro7Sat1, die arbeiten doch mit der Elf zusammen. Also
das ist wieder in Ordnung, oder was?
Dann ist es wieder in Ordnung, ne? Also ich muss sagen, also leichte Hybris, ne?
Ja, ja. Also nee, folgerichtige Entscheidung, dass der Carsten Spengemann da nicht mehr vollgelappt wird oder dass der Verein da irgendwas zu erwarten hat. Eine einzig richtige Entscheidung und alles Gute den Trainer und dem Team und so weiter, da passen.
Gut, dann gehen wir auf musikalische Grüße an die Schwarzen Backwolves und den DC Spengemann. Wolfsheim, Sparrows und Nightingales.
Ach, siehste, ich wollte eigentlich auch schon einen Song rausgehauen haben zum Thema Strukturlosigkeit im Frauenfootball. Wollte ich von Static X raushauen, Structural Defect.
Das war doch der Sänger, der die Haare so krass hochgegelt hatte.
So eine Marsh Simpson Frisur, genau.
Boi,
so wie und mit Badelatschen aufgetreten ist. Aber auch schon tot und wiederbelebt medial unterwegs. Also nach seinem Tod gab es halt noch mal ein Album und da gibt es jetzt einen Sänger, der eine Maske trägt, die aussieht wie die Fratze von dem. Und
ja, das kommt mir jetzt ein bisschen bekannt vor. So alte Sachen wiederbeleben und sowas. Kommen wir mal direkt zum nächsten Menüpunkt. Ja, ne? Jetzt ne, wieder Sturm, den Elfensturm.
Yeah, es ist wieder soweit. Elf hält.
Nein, wir halten uns diesmal wirklich zurück, weil.
Ach komm.
Jetzt ist profihaft, ne? Ich meine, was ist jetzt in Berlin? Gehen wir mal chronologisch zurück. Was ist in Berlin passiert, ne? Also, Berlin-Fander kriegt ein bisschen auf die Schnauze. Und wer ist schuld? Ich meine.
Aber wer wird dafür? Ja, auf einmal war der Special Teams Coach schuld daran, dass sie aufs Maul gekriegt haben. Und
daran wird es gelegen haben, ne?
Also, genau, auf Special Teams wird es gelegen haben.
Ich meine, meine ganz persönliche Philosophie ist jetzt, was Special Teams angeht, ne? Es gibt die Hälfte von Special Teams sind halt notwendig, ne? Kickoff und Kickoff Return ist halt halt notwendig. Ne? Ich persönlich halte immer Panten für Feigheit vom Feind, weil ich trainiere doch ungern das, dass sie auf uns vergeigt. Ja? Aber das ist meine persönliche Meinung.
Ja gut, ich meine, ne, du kannst ja so ein paar taktische Vorteile rausspielen, beziehungsweise musst du ja durch Weglassen der Special Teams keine taktischen Nachteile einhandeln. Also ist es schon notwendig, aber es hat ja jetzt nicht per se an den Special Teams gelegen, dass da jemand untouched durchrennt, liegt daran, dass die Spieler nicht tackeln können. Gut, jetzt wollen sie den Posten des Special Teams Coordinators intern vergeben. Ich hätte einen kleinen Tipp für euch Jungs von Zander. Fragt doch mal den Bernd Gottschalk.
Der hat richtig feine Ahnung.
Also alles, was in Berlin so Special Teams-mäßig gemacht wird, kommt eigentlich noch aus seiner Feder.
Also ich wollte gerade sagen, ich habe in den unteren Ligen von Nordrhein-Westfalen Kickoff-Returns gesehen, wo ich dachte so, das ist aus der Feder von Bernd, wo haben sie das neu her?
Zumal, man muss ja dazu sagen, dass Bernd, soweit ich es weiß, der einzige Trainer in Deutschland ist, der an einem College Coordinator gewesen ist. Und zwar Special Teams Coordinator, ich glaube an der Delaware State. Und das nicht nur ein Jahr lang. Also ihr könnt davon ausgehen, dass da man Ahnung hat. Und ich hatte ja das Vergnügen, unter ihm coachen zu dürfen. Und ja, also, ne?
Ja, so viel zum Bernd. Noch vielen Dank an Bernd. Ich habe immer noch das T-Shirt an, was du mir geschenkt hast.
Ja,
ich habe es gewaschen. Ich habe es nicht immer noch an.
Du hast gerade ein Cobra-Shirt an.
Genau, ne? Von Bernd Gottschalk, von dem ich gelernt habe, ne? Du kannst dich nicht genug vorbereiten.
Erfolg ist planbar.
Genau. Und du kannst den Gegner ausscouten bis zum Geg nicht mehr. Anekdote. Ich war in Hamburg, habe ein Spiel gefilmt und dann kommt der Bernd und sagt, die machen jetzt das und das und das. Ich so, ja klar. Beim dritten Mal habe ich nur noch angeguckt, wie im Auto. Er so, woher weißt du das? Und er sagte so, Vorbereitung. Das ist das halbe Leben. Scouten ist das halbe Plan. So, aber es sind ja wohl ein paar andere Trainer ja auch ein bisschen geflogen.
Ja stimmt, die Barcelona Dragons haben ja auch ihren O-Line-Coach rausgeschmissen. Und danach ist auch nicht viel mit der O-Line passiert. Also die haben immer noch aufs Maul gekriegt.
Also ich bin eh kein Fan von diesem Hire- und Fire-Scheiß. Es sei denn, es passiert wirklich was.
Ist so reaktionärer Scheiß. Aber ich finde das halt auch kurzsichtig. Ne? Also viele denken ja, boah, Mann, die Defense ist so geil Offense, ja, scheiße. Ja, es ist scheiße. Das Problem ist aber, es wird nicht in die O-Line investiert. Also keiner holt sich ja irgendwie ein Ami in die O-Line, weil damit das Sinn macht, brauchst du 5 von denen. Also einer in der O-Line macht nicht den großen Unterschied. Es macht aber sehr wohl einen Unterschied, wenn du einen Ami-D-Liner oder Ami-Linebacker dagegen stellst. Das macht einen Unterschied. Und da hat ein einheimischer O-Liner nicht so viel Chancen gegen. Und klar sieht dann die O-Line eben scheiße aus und der Quarterback ist ständig am Hustlen. Und ein Quarterback, der unter Hustle wirft, bringt den Ball nicht so oft an, als wenn er in Ruhe werfen könnte. Und das ist für mich so eins der grundlegenden Probleme in der Elf. Aber nicht, dass ich Ahnung hätte, ne? Woher auch?
Ja, wir haben keine Ahnung, aber wir können eine Sache sagen, ne? Ja, never change a winning team, aber auch never change a running system, weil so ein O-Line braucht ja auch etwas Zeit, um sich zu verbessern. Und wenn du jetzt einen neuen Coach holst, der bringt wieder was Neues rein, der muss sich vielleicht noch einarbeiten ins System und so weiter und so fort, ne? Durch den Wechsel wird's nicht wirklich besser. Aber wenn es wirklich besser wird, heißt es nur eins, dein Team ist richtig kacke und jeder Coach ist besser als der vorherige, weil du den schlechtesten Coach der Welt hattest.
Na, ich sag mal so, ne, so wie ich das letztes Mal schon angedeutet habe, ich als zynischer Mensch, ist er gegangen worden oder wollte er gehen?
Das werden wir erst im Nachhinein vielleicht erfahren, ne? Aber wir haben ja gemerkt, es wurden ja auch schon einige andere Leute entlassen, auch deutsche Spieler, wo dann jemand als Kommentar runtergeschrieben hat. Hoffentlich weiß er, dass er jetzt dieses Jahr wohl nicht mehr spielen kann. Und wenn er irgendwo spielt, wird es teuer für den Verein. Und das finde ich schon hart. Weil ich denke mal, die Jungs sind die Elf gegangen, weil sie sich gesagt haben, so geil, da habe ich Bock drauf. Habe ich eine Perspektive. Und dann kriegen sie auf einmal die volle Breitseite der Professionalisierung, nämlich den Cut. Ne? Und ich stelle es mir persönlich sehr, sehr schwierig vor, weil ich denke mal, das kennen wir jetzt aus dem Amateursportbereich ja gar nicht, dass ein Verein dich cuttet. Was muss passieren, bis ein Amateursportverein dich cuttet, in Anführungsstrichen, oder rausschmeißt? Du musst richtig viel Scheiße bauen. Ne? Du musst vereinsschädigendes Verhalten an den Tag legen, bis ein Verein dich rauswirft. Das ist schwierig. Da musst du schon sehr viel Böswilligkeit haben.
Ich habe mir auch dazu Gedanken gemacht. Wenn wir jetzt mal Sander nehmen, die ja mit Leipzig jetzt ziemlich weit unten rumgurken, die werden nächstes Jahr Leute einkaufen müssen, die besser sind als die Spieler jetzt. Und wenn das passiert, werden also einige Spieler, die jetzt zum Beispiel eben aus Liga 4 bis 3 und 2 da angefangen haben und da nicht wirklich glänzen, dann werden die eben gecuttet und dann wollen die halt woanders spielen. Und dann heißt es aber, ja, wer bezahlt denn jetzt die ITC-Gebühr? Ja, der Verein oder der Spieler?
Und wer wird darunter leiden? Alle Footballvereine eigentlich im Prinzip, ja. Weil da sind Spieler, sag ich mal, arbeitslos in Anführungsstrichen, ja. Und hängen in der Luft.
Ja, weil wenn ich mir den Safety von Berlin Thunder da angucke, weiß ich, der wird wahrscheinlich nächstes Jahr da nicht mehr spielen. Also.
Ja, ich meine, manche Teams, die haben gerade mal einen 50er Kader oder sowas, kann natürlich sein, dass dann noch 20 Leute dann nächstes Jahr noch dazu holen. Ne?
Plus also, übrigens Aufwand. Kader, ne? 50-Mann-Kader. Ich hab mir das Spiel Berlin Thunder gegen, ich glaube, Panther war das. Die haben ja dann im Jan-Sportpark gespielt. Die spielen jetzt im Jan-Sportpark. Und da war auch der Izume da. Und das Spiel war langweilig. Also es war so langweilig, dass der Björn Werner dann kurz vor Halbzeit in die Kommentatorenkabine gegangen ist und denen eine Wurst vorbeigebracht hat. Und dann haben sie erstmal die nächste Minute, anderthalb Minuten über Wurst geredet, als das Spiel zu kommentieren.
Also ganz ehrlich, das ist jetzt kein Hass gegen die Elf.
Das ist erstmal nur eine Feststellung.
Also ich persönlich als Trainer oder Spieler in einer dieser beiden teilnehmenden Mannschaften, ich würde mich ein bisschen verarscht fühlen.
Ne? Weil aber pass auf.
Die spielen da ihren Sport und die haben nichts anderes zu tun, als Wurst zu essen.
Und darüber zu reden. Aber pass auf, denn da war Halbzeit und der Schenk ist dann halt runter und hat den Izume dann interviewt. Und da hat er dann über seinen Job als Commissioner schwadroniert. Ja, hartes Business, er muss hier das Feld ablaufen, muss gucken, dass das alles so ist, wie sich die Liga das vorstellt, weil wer das Spiel gesehen hat, der Platz wurde erst falsch gekreidet, grün rüber, nochmal neu gekreidet. Und ja, da muss er gucken, dass das alles passt. Und ja, die Woche ist ziemlich voll, wenn er sich die ganzen Spiele angucken muss. Und dann müssen sie ja schauen, ob da Schiedsrichter-Calls dabei waren, die nicht so waren. Oder ob man irgendwo eine Flagge hätte schmeißen müssen, die nicht geschmissen worden ist. Und ja, dann auch mal mit den Coaches reden, ob da alles so läuft, wie die Liga sich das vorstellt. Und ja, dann auch Informationen checken, wer kommt vom Practice Squad in den Squad, wo ich dann sage, Moment, da gibt's jetzt Teams wie Leipzig, die treten mit 35 Mann an und er redet von Practice Squad. Den will ich mal gerne sehen, den Practice Squad.
Der stand auf dem Feld. Ja, also das war für mich Schwadronieren auf einem hohen Level. Ne? Ganz viel Wortgebilde, um die Leute um die Ohren ballern, die in der NFL klingen. Mhm. Practice Squad, ne? Injured Reserved, ne? Haben wir auch schon gesehen. Mhm. Klar, die Elf muss dieses Jahr, sag ich mal, finanziell überleben und sportlich überleben. Ich sehe sie momentan zumindest auf einem guten Weg, dass es überleben. Mhm. Das ist dann die Frage, was denn die, sag ich mal, Sponsoren bzw. Investoren nächstes Jahr sagen.
Ja.
Hängt dann auch von den Zuschauerzahlen ab. Also zumindest online sollen sie wohl relativ gut jetzt sein.
Ja. Aber noch ein kurzer Punkt, ne? Also was mir dann aufgefallen ist, ja. Es wurde kein einziges Wort über das Spiel an sich verloren. Also ich glaube, der Schenk wollte kurz ansetzen, da ist der Izume gar nicht drauf eingegangen und dann hat der Björn Werner dann noch so ein bisschen Faxen gemacht, ne? Schwarzvogel wie er ist, und dann ist Izume abgedampft, Werner hat das Interview übernommen, aber auch da kein einziges Wort zum Spiel. Da wurde dann halt eher da hat er halt wieder seine ganzen Stories aus der NFL ausgepackt. So, und dann fragt der Schenk irgendwie, naja, aber muss jetzt zum Beispiel gerade dieses Kicking-Game nicht mal irgendwie verbessert werden? Zack, war der Izume wieder da, ne? Reingegrätscht, wurde nicht über Spiel gesprochen. Ja, das sagt mir schon ziemlich viel.
Das hat nämlich in früher die Super Bowl-Übertragung, wo dann ein Vitali Klitschko oder Boris Becker da saß und mal erzählt haben, dass sie zwei Footballspiele geschaut haben. Mhm. Und dann reden die über Tennis oder sowas, während die da einen Super Bowl spielen. Mhm. Da haben sie sich keinen großen Gefallen getan. Ja, die bei einem einseitigen Spiel, die Amis nennen das dann Garbage Time, dass dann der Moderator versuchen muss, mit irgendwelchen Sinn füllen entsprechenden Sachen zu erfüllen.
Garbage Time ist gut, ja.
Ja, und also da wäre eigentlich, ich meine, der Izuma hat den Skill, der Werner hat eigentlich auch den Skill, dass sie dann mal analysieren, was läuft jetzt eigentlich falsch. Und
richtig, das hätte ich jetzt mal als Zuschauer erwartet.
Ja, oder mal Coaching Points den Leuten um den Kopf ballern, nach dem Motto, ne, ja, da ein bisschen mehr Contain, da,
ja,
da
ein bisschen mehr Analyse,
genau, ein bisschen mehr Scap und so weiter und so fort, da versagen sie, ne, und da sind sie leider in diesem Promance-Fieber verfallen.
Ja.
Und
ja,
hat zumal Schule gemacht.
Zumal ja dann auch offensichtlich wäre, was da für Fehler alles so passieren. Ne? Und jetzt mal ein anderer Gedanke gesponnen, ne? Wenn nächstes Jahr gar nicht mehr so viele deutsche, also AVD-Spieler gar nicht mehr so den Bock haben, dahin zu gehen. Was macht denn die EF dann?
Ja, da müssen wir die Regeln wahrscheinlich anpassen. Aber
apropos, hast du übrigens schon mal irgendwo ein Regelwerk gesehen?
Das ist ja dann auch noch etwas, wo ich sage, aber ganz mal ehrlich, ne? Die deutschen Regeln, ne? Wo können wir die runterladen vom AVD?
Nur auf der Seite.
Nee, das ist die BSO, die deutschen Regeln. Die musst du per Mail bestellen und kriegst sie in ausgedruckter Form zugeschickt. Und dann kriegst du da ein Buch, wo ein Hobbyjurist dann sagt, boah, das ist umständlich geschrieben.
Oh ja.
Ne, das ist sehr, sehr umständlich geschrieben. Aber apropos Regelsachen, ne, ich habe ja dann auch mal ein bisschen geplauscht und dann auch mal ein paar andere Leute mal so gefragt. Und die haben, da hatten wir das Problem gehabt mit den Schiedsrichtern, ne, dass da ein paar Calls zu viel waren. Ja, dann habe ich gehört, dass Schiedsrichter auch dazu angeleitet werden, nicht so viel zu pfeifen, damit es halt fernsehwürdig wird. Muss man sagen, ja, das ist ein Entertainment. Und dann gab es dann mal dieses große Buhai bei einem Spiel. Da haben mich polnische Fans, einer war mit einer Pressluftfanfare da. Pressluftfanfare mit einer selbstgebauten Pressluftfanfare. Also nicht mal eine gekaufte, sondern so was selbstgebautes. Und da haben sich dann ein paar Leute wohl aufgeregt, dass die Ordner gesagt haben, so nicht mein Freund.
Redest du jetzt gerade von dem Thunder-Spiel letzte Woche?
Genau, ja. Und da haben sich ein paar Leute aufgeregt, ja, was soll denn das, gehört dazu? Wo ich sage so, nein. Also wenn da einer schon ein Lärmgerät hat, selbstgebautes, mit verdammt viel Dezibel, dann hört es ja auch schon wieder, das sind wieder auch sehr, sehr unsportlich. Und eins, wo ich gesagt habe, also da hört es jetzt wirklich auf, ne? Da hat jetzt nämlich wirklich ein paar Leute geschrieben in den Foren, nee, Pfeifen gehören zum Spiel dazu. Wo ich sage, ja, aber die Pfeifen tragen die Schiedsrichter, die tragen die Fox 40. Wir trainieren mit Fox 40, damit die Spieler wissen, wie der Sound von der Fox 40 ist.
Pavloscher Reflex.
Genau, als Reflex. Und wenn die gezielt so pfeifen, dass Spieler denken, der Spielzug ist abgepfiffen.
Ja, das ist
dann wird's doch, erstens, klar, ist es, findet man als Fan vielleicht lustig, jetzt haben sie gedacht, der Spielzug ist abgepfiffen. Aber was macht ihr da eigentlich? Ihr setzt
das ist wie mit Laserpointer.
Das ist wie mit Laserpointer, nämlich dann entspannt sich ein Spieler, denkt, der Spielzug ist vorbei und der andere hört das einfach nicht.
Und dann scheppert's.
Und prasselt den voll rum. Und wir müssen ja nicht so sagen, was passiert, wenn so 120 Kilo Linebacker auf einen total entspannten Running Back einschädeln. Das ist nicht gut.
Was mich dann noch so ein bisschen gewundert hat, war, dass dann eine Zuschauerzahl von 1100 noch was da irgendwie announced worden sind. Also ich fand dafür das Stadion, also das Stadion war leer. Also, na, also klar, es waren Leute da, aber in so ein Stadion für 12.000 Leute war es auch ziemlich leer. Und ich habe so meine Schwierigkeiten, an diese 1000 Leute zu glauben. Aber gut, das ist halt nur ein Eindruck, den ich habe.
Ich kenne es auch von GFL-Teams. Die haben dann manchmal die Zahlen für die Stats bei stats.gfl-info auch leicht nach oben korrigiert.
Naja, das Gefühl hatten wir bei den alten Berlin Thunder damals auch, dass die Zahlen geschönt worden sind. Aber ja, gut.
Ich sehe halt die Relation und momentan können wir ganz schlecht GFL mit 11 vergleichen, weil es verschiedene Regularien gibt. Das eine Bundesland macht so. Also wir können momentan die reinen Zuschauerzahlen im Stadion ganz, ganz schlecht vergleichen. Wir können noch nicht mal Spieltag zu Spieltag vergleichen, weil die Regeln sich immer wieder ändern.
Ja. So, dann hat ja die ERF noch eine große Ankündigung gemacht, was ja nach der Saison am 3. Oktober passieren soll.
Und da muss ich sagen, Respekt, ey, das ist ein vergoldeter Mittelfinger Richtung, sag ich mal, anderes Football-Deutschland-Führung.
Ja, ja, das stimmt schon.
Also ganz ehrlich, wir haben jetzt Jahre gebraucht, bis halt mal wieder mit der Nation irgendwie mal wieder Form annimmt. Und dann kommt die Elf und sagt einfach, oh ja, wir haben eine lustige Idee. Was für eine lustige Idee. Ein All-Star-Game.
What?
Also sowas hat eine GFL noch gar nicht.
Vor allem nicht irgendein All-Star-Game. Also ne, der Gegner ist ja dabei das Interessante.
Ja, ich meine, das Einzige, was wir bisher hatten, war Rhein-Main All-Stars, also nicht All-Stars, so ein richtiges, sag ich mal, so Pro-Bowl-Äquivalent, in Anführungsstrichen, wo dann halt gewählte Spieler antreten gegen ein amerikanisches Team. Hatten wir sowas bisher in Deutschland mal gehabt, außer Nationalmannschaft gegen,
ich erinnere mal an die FLE-Zeiten, wo die Bears gegen ein College-Team gespielt haben und mächtig auf den Sack gekriegt haben. Also eine einzelne Mannschaft hat schon mal irgendwo gegen auch ein amerikanisches Team vielleicht mal gespielt. Aber jetzt nochmal als Auswahl, außer jetzt im ein Turniermodus Nationalmannschaft, ist mir jetzt noch nicht so bekannt. Was man jetzt aber sagen muss, weil viele Fanboys natürlich gleich steil gingen, boah, NFL-Spieler, wie geil. Und wo man so wieder am Kopf fest.
Nein, haltet mal den Ball.
Nein, es sind Leute, die vielleicht mal im College gespielt haben und jetzt Amateursport betreiben. Wenn man jetzt mal logisch nachdenkt, der Zeitraum 3. Oktober, da wird doch kein NFL-Spieler, wenn er denn überhaupt von seinem Team freigegeben wird für so ein Spiel, würde auch nicht auf die Idee kommen, in der Zeit, wo man sich auf die Saison vorbereitet, da so ein Spiel zu absolvieren und sich gegebenenfalls vielleicht noch zu verletzen. So eine Versicherung kannst du ja gar nicht bezahlen.
Ja, und vor allem bei so einer durchschnittlichen Lebenserwartung von einem NFL-Spieler von 3-4 Jahren, wenn es hochkommt, die versuchen, diesen 3-4 Jahren so viel Geld zu verdienen wie möglich und fahren nicht einfach nur nach Deutschland, um dann unter Umständen von einem schlecht trainierten deutschen Spieler das Knie weggeschädelt zu bekommen. Risiko gehen sie einfach nicht ein.
Aber an sich ist es eine gute Idee.
Ich finde das geil. Ist es kurzfristig?
Einfach mal das ist attraktiv. Für einen Spieler ist es attraktiv, sich mal gegen amerikanisches Team zu messen. Und was mich auch sehr überrascht hat, ist, dass gleich gesagt worden ist, dass auch in diesem Pro-Team dann auch nur 4 Imports spielen dürfen.
Also auf der 11-Seite.
Auf der 11-Seite.
11 All-Stars, nur 4 amerikanische Spieler und der Rest wird von Fans und Coaches, glaube ich, gewählt. Und das ist etwas, wo ich sage, ey, das ist ja mal geil. Das Einzige, was wir bisher haben, was Fans in Deutschland wählen können, ist unsere Hall of Fame. Hm. Und die ist noch nicht mal vom AfVD. Hm. Wieder so ein Eintrag ins Mutti-Heft vom AfVD. Was hättest du in all den Jahren mal machen können? Eine Hall of Fame zum Beispiel. Ein All-Star Team. Klar, Nazio ist im Prinzip auch so eine Art All-Star-Game, aber es ist halt die Nazio.
Ja, und auch eine MVP-Wahl und sowas, das soll er dann auch. Ja, also da muss ich sagen, das sind so Schmankerl, die klingen gut. Ja, und das Ganze soll ja dann auch im Jahn-Sportpark dann stattfinden, also da, wo Sander spielt. Ich muss mich übrigens korrigieren, ich hatte in einer Sache Unrecht. Also das mit dieser Handicap-Zugangsweg war ich nicht ganz richtig. Es gibt da an dem Hauptzugang eine lange Rampe, die hochführt. Da könnte man zur Not jemanden mit einem Rollstuhl hochschieben. Das Ding ist nicht ganz flach, aber es wäre möglich.
Ruf den Kälte an, falls ja jemand braucht zum Anschieben, der kann das. Ich wohne leider in Düsseldorf, der Weg ist zu weit.
Na, planmäßig bin ich ja mit meinem Team auf dem Vorgelände. Die Berlin Knights spielen ja auf diesem Sportcampus. Da ist ja auch noch ein normaler Sportbetrieb. Da ist ja so ein normaler Sportplatz mit Tartanbahn, Kabinen und bla bla bla. Und da spielen noch die Knights und an dem Tag haben wir dort ein Spiel.
Ja, das könnte sich was ergeben, ne?
Also wenn ich eine Freikarte kriegen würde, würde ich mir das vielleicht sogar angucken. Geld gebe ich für die ERF dieses Jahr nicht aus.
Ja, die Preise sind ja auch wieder da, ein bisschen schmackig. Ne? Ich glaube, für das All-Star-Game fängt
Was für ein geiler Übergang. Was für ein geiler Übergang, oder?
Ja, also das All-Star-Game fängt bei ermäßigt 35 Euro an. Gut, wenn ihr das Geld dafür ausgeben wollt, ich freue mich für die Spieler, dass sie so eine coole Gelegenheit bekommen, mal gegen Amerikaner zu spielen, die nicht unbedingt hier wohnen, sondern von drüben vielleicht kommen. Wie die Auswahl da sich zusammensetzt, ich meine, ganz ehrlich gesagt, mir als Spieler wäre es scheißegal. Ich hätte Bock, mal gegen so eine Leute zu spielen, die auch mal College gespielt haben. Und zwar verdammt viele von denen. Das haben die meisten ja gar nicht. Ne? Die 11 Teams sind momentan relativ gespickt mit ehemaligen College-Spielern, im Gegensatz zu deutschen Teams. Aber wenn du da ein Team hast, wo, sag ich mal, alles nur College-Niveau Leute sind, und sei es das unterste College-Niveau, das ist mehr, als wir in Deutschland teilweise haben, das ist schon mal geil. Ne? Und mal ganz ehrlich, selbst wenn ich auf den Sack kriege, das ist mal eine Nummer.
Es ist ein Erlebnis. Ne?
Also, es ist ein richtiges Erlebnis.
Wie gesagt, für einen Spieler finde ich das eine attraktive Zielsetzung, dass man da eben dann auch halt Gas gibt, um in so einer Auswahl überhaupt zu kommen. Und dann finde ich eben halt auch, dass man sich eben dann ein amerikanisches Team sucht, um da zu spielen. Guter Vergleich. Dann weiß man auch mal, wo man steht. Finde ich eine gute Sache. Also gefällt mir gut.
Ja, da muss ich sagen, Applaus. Hey, Sube, haben Sie gut gemacht. Ne? Jo. Muss ich einfach sagen, ne? Respekt. Ja. So, aber jetzt, ne, Perspektive und auf den Sack kriegen. Kommen wir mal zu Universe.
Ja, da hat uns ja Purple Heart wieder geschrieben. Das ist ja unser Insider bei diesem Universe Galaxy Purple Haze Dunstkreis, ne? Und die hat uns dann geschrieben. Warte mal, ich suche mir die Nachricht gerade mal raus.
Also halt mal ganz kurz fest, also Frankfurt Universe, letztes Jahr ein gutes GFL-Team. Großteil der Spieler ist jetzt bei Galaxy und der Rest, der jetzt momentan bei Universe ist, ist plus noch Aufstockungsmaterial.
Ja, beziehungsweise
ordentlich auf den Sack.
Es sind ja auch viele Leute dann woanders hingegangen. Ja, so.
Genau. Und Frankfurt Universe momentan ist jetzt leider Gottes der Punktelieferant der Saison. Mhm. Und verliert momentan Spiele so hoch wie schon lange kein Team mehr in der GFL. Ich glaube, seit den 80ern gab es keine so haushohen Punktelieferanten.
Mhm. Naja, und da hat jetzt uns Purple Heart uns die Nachricht geschrieben, als es dann darum ging, dass die Galaxy dann halt antritt, beziehungsweise dass die ERF ein Thema wird, wurde vom Head Coach die Aussage gemacht, dass die Universe dann diese Saison gar nicht mehr antreten würde. Ja, und aufgrund dieser Nachricht sind dann viele Spieler, die dann aber auch nicht in die ERF gegangen sind, halt zu anderen Vereinen gegangen.
Kann man auch nicht, sag ich mal, als Spieler willst du ja auch ein bisschen Planungssicherheit haben und da wartest du nicht bis zum Ultimo ab. Ich meine, ich habe sowas mal gemacht bis zum Ultimo abwarten und bis darüber hinaus, habe es bitterlich bereut.
Mhm.
Ne? Und kann momentan auch sagen, wenn ihr der Meinung seid, oh, das wird schlimm, such das weiter.
Ja,
weil die Erfahrung zeigt leider Gottes, in 80% der Fälle wird es richtig scheiße. Und das hat jetzt Universe gerade leider. Ne? Und ich kann nur für die Universe hoffen, dass sie dieses Jahr überleben und dass sie nächstes Jahr in der GFL 2 sich wieder fangen oder in eine Region runtergehen. Ich kann jetzt nur aus der langen Erfahrung berichten, auf Deibe komm raus, GFL zu spielen, um GFL-tauglich zu bleiben für nächstes Jahr oder nächstes Jahr GFL 2 zu spielen. Oder ihr habt die Chance, einigermaßen geordneten Rückzug in der Regio zu machen. Im Nachhinein hat der Rückzug in der Regio sich immer als der bessere Wahl erwiesen.
Hm. Übrigens hat dann auch Purple Rain schon eine Woche vorher mit uns mal ein bisschen wieder Insider-Infos rübergeschickt, so was so auch Sponsoren angeht. Was schreibt er? Es gibt zwei neue Gesellschafter in der GmbH, weil die Kohle nicht reicht. Einer von ihnen ist David Noah. Die beiden neuen haben Anteile bekommen, damit sie kein Geld reinbuttern. So, und dann gab es jetzt noch so ein bisschen Ärger im Stadion. So, Galaxy bzw. Korosek hatte mit Krombacher einen Sponsorenvertrag unterschrieben. Bestandteil war, dass Krombacher bei den Game Days sein Bier ausschenkt. So, jetzt hat aber der Stadionbetreiber einen Vertrag mit einer anderen Bierbrauerei.
Da greift das Hausrecht, ne?
Genau, so. Und bei Galaxy war man dann halt der Meinung, sich darüber hinwegsetzen zu können und trotzdem dann halt Krombacher auszuschenken. So, und dann haben wohl die Chefetage von dem anderen Bierbrauer dann aber gesagt, nö, ist doof, wollen wir nicht. Ja, er hätte sich wohl aus dem Vertrag rauskaufen können, wollte es aber nicht. Und dann sind Krombacher wohl wieder abgesprungen.
Also da kann ich mal eine Anekdote aus dem GFL-Bereich erzählen. Da gab es ein GFL-Team, was eine Entscheidung gespielt hat. Und da gab es dann von den örtlichen Fußballvereinen auch noch so eine alte Mannschaftskneipe, in Anführungsstrichen. Und da gab es natürlich auch einen Pächter.
Mhm.
Klar, der Pächter hat ja auch einen Vertrag meistens mit irgendeiner Brauerei, die entsprechend die Sachen zur Verfügung stellt und sowas, unter der Prämisse, du bietest nur unser Bier an, Punkt. Ne? Ist ja auch vollkommen legitim. Und da gab es ein bisschen Hickhack, weil diese Mannschaftskneipe hatte nur einen Tag in der Woche auf, wenn die Altherren gespielt haben, das war's. Der hat natürlich das Geld gerochen und hat gesagt, ne, dann kauft euch frei, dann könnt ihr euren Scheiß da verzapfen, in Anführungsstrichen. Ihr müsst leider mit so einem Scheiß leider leben und wenn ihr nicht Hauptpächter seid im Stadion, dann habt ihr auch nichts zu melden, leider Gottes.
So, und dann noch eine abschließende Info von Purple Rain. Der hatte mir dann so ein paar Bilder von nach dem Game Day dann geschickt, auf dem man dann sieht, dass die Galaxy sich da so ein bisschen wie die Axt im Walde dann benimmt und nach dem Game Day haufenweise Sachen hat rumliegen lassen und nicht richtig aufräumt. Ne? Und an wem bleibt es denn hängen, wenn man nächsten Tag dann Game Day hat?
Am nachfolgenden Team, was sich natürlich tierisch freut, ne? Und es unter Umständen auch böse Mails gibt.
Das ist schon, also das ist kein nettes Verhalten. Ich wollte ja eigentlich zu dem Thema Trainerschwund noch einen Lied raushauen. Und zwar von den Queen of the Stone Age. I appear disappearing.
ja, wir hatten jetzt.
Nee, I appear missing, so.
I appear, I can't read the Liedtext.
Ja. Ich kann ja auch mal daneben liegen.
Aber Kate, wir hatten deswegen ja auch mal jetzt mal so eine Idee gehabt, zum Beispiel mal kurz überleiten. Wir wollen jetzt mal was einrichten. Wir haben jetzt diesen Podcast noch nicht, aber wir wollen einen anonymen Postfach einrichten, dass wir uns dann, sag ich mal, über ein Webformular dann einfach mal was schicken können, nämlich unsere sogenannte Fuck You Mailbox.
Yeah.
Ja, und zwar, da können sich dann Spieler über Coaches auslassen, Coaches über Spieler auslassen, Spieler über Spieler, alles anonym.
Ne? Oder alle über die Coach Potatoes.
Genau.
Aber das, ich hoffe, dass das eher nicht der Fall ist.
Sich den Rahmen, ja, wir kriegen ja schon genug, nein. Ne? Dass wir im Prinzip dann mal ein Ventil euch mal anbieten, um mal Dampf abzulassen.
Aber wäre doch vielleicht auch cool, wenn sie uns so eine, auch wenn sie möchten, eine MP3 rüberschicken. Aber dann hört man vielleicht die Stimme. Das ist
ja,
vielleicht
nicht so. Ne, und ganz ehrlich, ich hasse Sprachnachrichten.
Ja, ich auch, aber das wäre irgendwie cool. Aber also ich würde sagen, wer möchte, kann eine MP3 schicken. Muss aber auch nicht seinen Namen nennen. Ansonsten auch eine anonyme Mail oder so. Ne? Also wir nennen keine Namen. So, und ist jetzt die Frage, willst du da irgendwo was einrichten oder nehmen wir unser Mailfach?
Also wir nehmen erstmal unser Mailpostfach erstmal ganz normal. Und
auf dem Instagram-Account.
Auf den, ne? Instagram-Account, genau.
Genau, da ist ja ein Mail-Button und da geht dann die Mail direkt an mich. Und wie gesagt, wir lesen das anonym vor, so wie uns das schreibt. Ja, also eine richtige Fuck-You-Mailbox, wie du schon gesagt hast, Spieler über Coaches, Coaches über Spieler, Spieler über Spieler, gegen Verband, gegen Vorstand. Ihr könnt schimpfen über wen ihr wollt.
Vorstand über Teams nach dem Motto, boah, die nerven mich so dermaßen, kriegen die mal endlich mal den Arsch hoch und sagen mal endlich mal, wie viele Spieler sie wirklich haben oder keine Ahnung was, ne? Oder Spielerpässe, Passleichen, bla 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 bla, ne? Alles, was einen nervt, ne? Und wir lesen das vor, sagen gleich mal hier und da mal ein Tipp oder unsere Meinung oder ein Motto, danke, dass ihr es auch erlebt habt. So, und jetzt kommt mein Liedwunsch dazu, Dead Kennedys, California über alles.
Okay, wo auch immer der Zusammenhang da ist, aber...
Ja, wir wollen über alles reden.
Ach so.
Okay. Und Kalifornien ist immer schön.
Ja, ich weiß, habe ich auch schon erlebt.
So, und jetzt, fließender Übergang. Sachen, und die Nerven, reine Nervensache. Der Quality Control Coach.
Willst du dich bei Sander bewerben oder was? Ach nee, das hat jetzt schon jemand anders aus.
Das hat schon jemand anders, ja.
Ja.
Wir hatten das schon mal öfters mal gehabt, dass wir mal extern einladen, der sich mal den Trainingsbetrieb anschaut. Dann wollen wir jetzt mal über
Quality. Wer war denn das? Wer war denn das?
Ich weiß nicht, irgendjemand mit Bart.
Da gibt's viele Leute.
Ja, oder auch ein Bert Kotschak hat das auch ganz gerne mal gemacht, nämlich ein Quality Control Coach, nämlich ein Coach. Macht das Sinn? Was sind die Vor- und Nachteile und Chancen und Risiken? Was haben wir eigentlich für Voraussetzungen?
Der war übrigens, wann war das? War das letztes Jahr schon? Also der war vor kurzem beim Amboss gewesen. Da war ich ja total erstaunt. Der hat da ein Seminar gegeben, also so einen Vortrag, ne, mit dem tollen Titel Erfolg ist planbar.
Ja, komisch.
Ja. Also liebe Grüße an Bernd Gottschalk. Ich glaube, wir werden ihn mal in einem Storyboard mal mit verlinken. Das wird dann auch
die Zeit.
Wir haben ja schon öfter mit ihm gesprochen. Meinst du, der Bernd hätte mal Bock auf ein Interview?
Ich habe Angst, dass er Quality Control Coach über unseren Podcast macht und das wird echt fies für uns.
Ja, ich hatte auch schon echt lange keinen Kontakt mehr mit ihm. Also ich weiß gar nicht, ob er noch cool zu sprechen ist auf mich. Keine Ahnung.
Ja, da kommen wir direkt mal zu den Voraussetzungen für erfolgreiches Quality Controlling. Ne? Nämlich erstmal, du musst es wollen.
Naja, du musst ja auch erstmal erkennen, dass es Potenzial zur Verbesserung geben könnte.
Und wann gibt es Potenzial zur Verbesserung?
Eigentlich immer.
Eigentlich immer. Ne? Und das ist jetzt die erste Voraussetzung. Du musst erkennen, dass Qualität sich immer verbessern kann. Ne?
Und dann ist ja noch eine Voraussetzung, dass du das, was du zu hören kriegst, auch annimmst.
Genau.
Das hatte ich jetzt auch schon ganz oft. Und da muss ich ja auch leider in eure Richtung sagen, bringt halt nichts, wenn du da halt hingehst, dir das anguckst und dann erzählst. Und dann wird es halt doch nicht geändert.
Ja, das ist nämlich die Sache mit der Akzeptanz. Die muss halt grundsätzlich da sein. Ne? Und klar, du musst dir nicht alles annehmen. Ne? Du musst, was bei solchen Sachen kommt, wenn jemand von extern kommt, das ist auch so eine Sache, extern oder intern, das ist immer so die Frage. Ich bin großer Fan, dass jemand von extern kommt, der außerhalb des Trottes da ist.
Ja, das ist ein Stichwort Betriebsblindheit. Ne? Also jemand, der da jetzt länger in diesem Prozess drinsteckt, der ist ja natürlich auch irgendwo überzeugt davon. Selbst wenn er jetzt halt gucken will, was er verbessern kann, sieht er vielleicht gewisse Dinge gar nicht. Und jemand, der da jetzt ohne befangen zu sein und andere, also der da unbefleckt ist und sagt, okay, jetzt sehe ich das und das, dann müssen wir mal drüber reden.
Ja, oder ist im Prozess selber drin und ist schon zu Tode abgefuckt.
Naja, das kann natürlich auch sein.
Ist schon, sag ich mal, wundgeritten, ne? Und wenn du wundgeritten bist, dann... Ja, sorry, aber wenn du wundgeritten bist, dann steigst du nicht nochmal aufs Pferd, dann ist es total scheiße. Ja? Dann merkst du alles noch umso doller. Aber wenn jemand von extern kommt und sagt so eine Decke, wäre ich ganz hilfreich gewesen. Oder irgendwas anderes.
Tu mal mit Zeit vergleichen. Ey.
Ja.
Aber was auch ganz wichtig ist, ne? Also es gibt ja eine Analyse der Ist-Situation. Dann guckt man, wie sollte die Soll-Situation sein. Und dann sollte man überprüfen, ob das wirklich so passiert ist, was man halt analysiert hat. Also eine Nachkontrolle wäre ganz gut. Und dann könnte man noch drüber überlegen, ob man sowas öfter macht.
Ja, das nennt sich ja Deming-Kreislauf, ne? Plan, also planen, do, also machen. Check, überprüfen und Act, nachbessern. Und dann kommt direkt wieder die nächste Phase, nämlich wieder das Planen. Und das ist also ein kontinuierlicher Zirkel, den man durchlaufen muss. Und das muss man als Coach auch durchlaufen.
Mhm.
Also kritische Selbstkontrolle. Und manchmal ist es ganz gut, dass jemand anders kommt und sagt so, du, das war jetzt nicht so kritisch, was du jetzt so kritisch siehst. Und was du jetzt total blauäugig siehst, ist übrigens total schlimm. Da musst du was machen.
Also das Problem, was ich dann halt immer sehe, also gerade wenn jetzt diese ersten Punkte nicht so ganz stimmen, ne, also dass jemand erstmal sich bewusst sein muss, dass es Raum nach oben gibt in der Entwicklungsmöglichkeit, wenn du da jetzt hinkommst, also ich muss ja sagen, im Frauenfootball ist der Impuls, dass ich zum Beispiel irgendwo zum Verein gegangen bin, ja selten bis gar nicht von den Coaches ausgegangen, sondern von den Spielerinnen, ja, oder jetzt zum Beispiel bei dir, wo du ja dann Position Coach bist und nicht der Head Coach, dass du gesagt hast, Kälte, komm doch mal vorbei. Beziehungsweise ich habe gesagt, ich würde euch euer Team einfach mal gerne angucken, so als Besuch. Und dann war ja dann irgendwie okay, dann ja. Bei Solingen war es ja eigentlich noch schlimmer, da war ich ja eigentlich gar nicht gewollt. Und denen dann was zu sagen, was sie gar nicht sagen, was sie gar nicht hören wollen, ist dann halt problematisch, weil dann hast du da einen Headcoach, der ist ein Alpha-Tier und dann kommt jemand anderes, der meint, Erfahrungen mitbringen zu müssen und will dir jetzt als Alpha-Tier sagen, was jetzt alles schief läuft. Okay, dann stimmt auch schon was in der Kommunikation nicht, wenn ich jetzt nur sage, das läuft alles schief, man muss auch mal gucken, was läuft gut und wo ist Verbesserungspotenzial. Aber gut, aber wenn man es runterbricht, ne, ich sag jemandem, was er anders machen könnte und ein Alpha-Tier sagt, wer bist du denn? Also in meinem Team hast du ja gar nichts zu melden. Und da ist es dann halt sinnlos, sowas zu machen.
Ja, eine gewisse Akzeptanz muss da sein, aber als jemand, der auch von außen her kommt, musst du dann, sag ich mal, dich mit deinen Sachen auch ein bisschen im Zaun halten, sondern versuchen nur das. Also ich finde Quality Control, klar kannst du überall hingehen und sagen, nee, das ist kacke. Das kann jeder.
Ja. Ne? Das Ding ist ja auch, ist derjenige, den du da holst, auch vom Inhaltlichen oder von Expertise, derjenige, den du brauchst. Weil wenn ich jetzt ein Regionalliga-Team bin, warum soll ich mir einen GFL-Coach holen? Der hat ganz andere Felder, die für ihn wichtig sind, als für mich in der Regionalliga. Ich habe ganz andere Probleme als er. Und ich muss jetzt nicht über 10.000 Spielzüge, die er in der GFL macht, Bescheid wissen, die ich in der Regionalliga gar nicht brauche. Ja, ich habe ganz andere Themen.
Wollte ich gerade sagen, du musst jemanden haben, der schon in dieser Materie, auf dieser Ebene schon mal war. Und du musst jemanden haben, der diese Ebene vielleicht am besten auch schon mal erfolgreich verlassen hat. Ne? Es ist ganz schlecht, sage ich jetzt mal beispielsweise jetzt ein Oberliga-Team, holst du jemanden, der bisher nur Landesliga gecoacht hat. Ja. Der wird jetzt unbedingt dich nicht, jetzt sag ich mal, auf das nächste Level bringen. Du musst schon jemanden finden, der, sag ich mal, die Bandbreite hat und auch die vertikale Bandbreite hat. Und dementsprechend dann auch, sag ich mal, den Fokus auf die Sachen setzt, die wirklich in seiner Sicht wichtig sind und die wirklich den Schritt weiterbringen. Klar kannst du jetzt jemanden holen, der jetzt sagt, ne, das ist kacke, die Duschen sind falsch organisiert, ne, der Trainingsplan ist Schrott, das Gras ist nicht grün genug. Du brauchst jemanden, der wirklich den Finger in diese eine Wunde legt, die dich weiterbringt.
Ja, und das ist ja selten das Playbook oder sowas. Es ist manchmal auch gar nicht die, vielleicht manchmal nicht so optimale Technik, die Coaches da coachen. Es ist vielleicht auch einfach das Umfeld, wie Training organisiert wird, wie gehst du mit dem Spielermangel um, woran musst du denken, wenn so und so eine Situation auftauchen. Und das fand ich zum Beispiel, ich hatte schon mal bei den ersten zwei Episoden mal gesagt, da hatte ja der Björn Sigelkopf mal so eine schöne Runde gehabt. Ich glaube, die ist leider auch mittlerweile eingeschlafen. Der hat ja dieses Format gehabt, We, Not Me. Ja, und da waren mehrere so Coaches, die eben auch so aus den unteren Ligen kamen und so. Und die haben Tipps gegeben, wie man zum Beispiel mit einer Situation umgeht, wo du vielleicht wenig Spieler hast, wo du wenig Coaches hast oder auch einfach nur wenig Trainingszeit hast. Wie bringst du dann dein Wissen an den Mann? Und das ist ja so ein Wissen, das ist punktgenau das, was kleine Vereine brauchen. Und da brauche ich, wie gesagt, keinen GFL-Coach, der es gewohnt ist, da 50 Mann auf dem Platz zu haben und der jetzt über sein tolles Playbook spricht. Das Playbook interessiert mich gar nicht. Ich muss wissen, wie ich als einzelner Coach da meine ganze Truppe da gecoacht kriege.
Ja, und das ist das Schöne, dass ich, sag ich mal, professionelles Berufsleben dann aufs Coaching übertragen kann. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich arbeite in der IT und habe ganz viel mit Qualitätssicherung zu tun und Qualitätsmanagement.
Kann ich mir das so vorstellen, du arbeitest in so einem abgedunkelten Keller, man sieht nur das Monitorlicht, Pizzaschachteln, Monsterdosen und...
Ja, sag mal so, ich habe hier zwei Notebooks stehen beruflich, zwei Bildschirme beruflich stehen, also ich bin schon etwas ausgestattet.
Also ich habe hier drei Laptops und noch einen Monitor, bin ich jetzt auch ein IT-Nerd?
Okay, ich habe nur zwei private Monitore, einen privaten, also ich habe einen sehr großen Schreibtisch, lassen wir das mal außen vor. So. Aber gehen wir mal durch, ich meine, was du jetzt so gerade erwähnt hast, ist ja im Prinzip schon der Faktor Übertragbarkeit.
Stimmt, du hast jetzt ja mal so ein paar Stichpunkte hier aufgeschrieben, was man so
unter Qualität verstehen könnte
bei einer Qualitätskontrolle.
Oder was generell so Qualität ausmachen kann. Ne? Was du jetzt gerade hast, jetzt Übertragbarkeit. Ich komme jetzt beispielsweise mit der GFL oder GFL-2-Erfahrung in ein Landesliga-Team rein. Und wenn ich da etwas, sag ich mal, sagen will, was gut ist und was schlecht ist, ne, muss ich gucken, dass ich etwas übertrage. Klar, ich kann jetzt nicht großartig jetzt den Leuten jetzt sagen, ne, ey, wir machen jetzt die und die Techniken bei uns in der GFL. Ja, schön für dich.
Ja.
Aber was hilft uns weiter? Das heißt, ich muss es übertragen können. Das ist schon mal Qualität. Ne? So, aber was haben wir noch für andere Begriffe?
Und genau, du hast jetzt mal so eine Liste erstellt, was so da so für Punkte und mit reinspielen.
Genau, und die rattern wir jetzt mal richtig schon durch. Ne? Qualität ist auch Sicherheit.
Sicherheit ist ein sehr großer Punkt und der wird auch oft vernachlässigt. Also nicht nur, was Sicherheit jetzt zum Beispiel bei Tackle-Training angeht, ne, sondern wie gehe ich mit Equipment um, was auf dem Spielfeld rumliegt oder auf dem Trainingsfeld. Ne?
Welchen Zustand hat das?
Genau, also man muss auch zum Beispiel gucken, dass nach jedem Drill, der beendet wird, dass das Equipment wieder so weggepackt wird, dass keiner drüber stolpern kann, dass die Drills so angeordnet sind, dass der Nachbar-Drill da nicht reinrennen kann oder dass zum Beispiel einfach ein unbeabsichtigter Ball in eine Tribüne gepfeffert wird, wo Leute sitzen oder so.
Ne? Genau, Sicherheitszonen. Warten wir heute, jetzt gab mit Pop-Up-Dummies und so weiter und so fort. Pop-Up-Dummies zum Beispiel, ja, ich kenne Spieler, die nehmen Pop-Up-Dummy und schleifen die übers Feld. Das macht so ein Pop-Up-Dummy ein paar Wochen mit, aber irgendwann ist er kaputt. Ne? Das ist auch schon wieder Sicherheitsaspekt. Klar, ihr könnt natürlich Pop-Up-Dummies aus Segeltuch gebastelt oder sowas umfratzen. Hauptsache, ihr bleibt nicht irgendwo hängen. Die Dummies haben ja dann auch meistens Tragegriffe. Da musst du als Coach auch darauf achten, dass dieser Tragegriff keine Gefahr für den Spieler darstellt. Ne? Stichwort Hand bleibt hängen, Daumen kugelt sich aus, etc. Auf solche Kleinigkeiten muss man
oder ganz machen. Das Thema hatte ich jetzt auch, wo ich meine Coaches nochmal dran erinnern musste. Ne? Wenn wir Scrimmage machen, jeder Coach hat eine Pfeife dabei. Jeder Coach ist dafür verantwortlich, wenn er eine Situation sieht, die jetzt nicht so, also wo abgepfiffen werden muss, dann ist er dafür verantwortlich, abzupfeifen, wenn er sieht. Spieler, die ein Feld betreten, haben den Helm auf und den Helm zu, Mundschutz drin. Ne? Wenn da irgendwie ein blinder Ball angeschossen kommt, der den Kopf trifft, hast du eine Gehirnerschütterung. Ja, kann man vermeiden.
Genau.
So eine Geschichte, ne?
So eine Geschichte. Und jetzt kommen wir schon zum nächsten Punkt, ne? Ordnungsmäßigkeit. Ne?
Nicht nur, das musst du mir mal erklären. Den Begriff verstehe ich nicht
ganz. Ordnungsmäßigkeit. Also klar, die Spieler sollen auch ordentlich angezogen sein. Ne? Nicht so 5XL-T-Shirt soll bis zum Knie raushängen und sowas. Aber wir müssen uns auch, jetzt klingt total bescheuert, uns im Rahmen der Gesetze und Satzungen bewegen. Wir dürfen nichts Illegales machen als Coach.
Also vorschriftsmäßig.
Wir müssen ein paar Vorschriften beachten und sowas. Wir haben eine BSO, wir haben die deutschen Regeln. Das ist dann auch schon wieder Qualität. Auf gut Deutsch, wir dürfen den Spielern nicht beibringen, sag ich mal, jeden wegzuschädeln ohne Arme.
Es gibt auch Übungen und Spielsituationen, die auch verboten sind.
Genau, ne? Clothesline-Tackle und sowas. Nein, das macht man nicht mehr. Ja, dürfen wir nicht mehr.
Ja, zum Beispiel dieser typische alte Oklahoma-Drill. Sorry, dass ich den nochmal erwähnen muss. Jemand fand da meine Kritik gar nicht so toll. Diese Übung, dass Leute auf dem Boden liegen mit dem Kopf zueinander. Ja, die Leute bilden eine Gasse, sich da reinzurennen. Und zu tackeln ist, glaube ich, meines Wissens nach verboten worden. Warum? Weil du nicht davon ausgehen kannst, dass beide gleichzeitig aufstehen. Ja, und wenn der eine langsamer ist als der andere und sich noch gar nicht orientieren kann und dann weggeballert wird und nicht in dieser Gasse nicht die Chance hat, auszubrechen und sich quasi in Sicherheit zu hechten, dann ist das eine sehr gefährliche Sache. Also hier Thema Sicherheit und Ordnungsmäßigkeit.
Genau. Jetzt kommt das Nächste, ne? Weil wir müssen auch Fehler Coaches, ich liebe es, wenn Leute Fehler machen, weil aus Fehlern können sie lernen. Und das ist wieder so ein Begriff. Qualität wird auch bestimmt durch eine Fehlertoleranz. Lass die Leute auch ruhig mal Fehler machen in einem gewissen Rahmen.
Das ist auch ein wichtiger pädagogischer Ansatz, weil aus Fehler soll man auch lernen. Also der Spieler soll ja die Sicherheit haben, dass er Fehler machen darf, ohne dafür zusammengeschissen zu werden. Und dann analysierst du den Fehler. Es gibt ja ein Fehlermanagement. Akzeptieren, dass man einen Fehler gemacht hat, also die Verantwortung dafür übernehmen. Analysieren, was war der Fehler. Gucken, wie geht's anders. Ja, also neue Zielsetzung. Und dann den Fehler vergessen.
Aber was denn auch zukommt, ne, was denn bei uns in Football so reinkommt, ist Übercoachen. Mhm. Ne? Zum Beispiel jetzt ein Offense-Line-Coach, der wirklich mit einem Winkelmesser ankommt und die Kniewinkel nachmisst.
Ich habe da ein anderes Beispiel. Ich finde das dann immer zum Beispiel doof, wenn zwei oder mehr Trainer auf einen Spieler einreden. Ja, oder du redest mit einem Spieler, dann kommt noch ein Spieler dazu und sagt ihm nochmal ganz andere Sachen. Das hatte ich bei euch ja auch gehabt. Da waren ja dann letztendlich drei Leute in einem Drill für die O-Line und jeder hat was anderes gesagt. Und da habe ich dann gesagt, stopp. Also wenn, dann sagt einer was und dann aber bitte kurz, prägnant, maximal wiederholen, aber erzählen keinen Roman. Nach dem zweiten Satz steigt jeder inhaltlich aus.
Genau, und das ist dann auch eine Sache, was dann Trainer dann auch wissen müssen, dass, sag ich mal, beispielsweise jetzt Blocktechniken, es gibt, du kannst so blocken, ja. Es gibt halt verschiedene Techniken, der Werkzeugkasten ist verdammt voll. Und es gibt wenig Techniken, die komplett wahnsinnig sind, wo man sagt, so heutzutage, das machst du nicht mehr so. Ja, das ist halt diese Fehlertoleranz auch wieder, ne? Wenn du in deinen Augen so, nein, das ist nicht meins, aber toleriere es, dass andere das vielleicht auch anders machen. Und dann kommt das Schöne aus der Fehlertoleranz, ne? Wenn ein Spieler das auf einmal ein bisschen anders macht, unter Umständen, ich meine, die Techniken, die wir heutzutage, sag ich mal, am Potpourri haben, ne? Die haben sich auch irgendwann mal entwickelt. Und unter Umständen erlebst du die Geburt einer neuen Technik. Kann natürlich auch sein.
Naja, also man sagt ja, also wenn ich jetzt mal an meine Trainerlehrgänge, an denen ich teilgenommen habe, zurückdenke, war jetzt immer so der Spruch, gerade was also diese Körperhaltung anging, ja, zum Beispiel Dreipunktstand oder sowas oder Linebacker in seinem Stance oder Running Back, so wie der Spieler sich wohlfühlt. Also irgendwann haben sie es so weit wiederholt und ausgedehnt, dass es im Prinzip schon so klang, es ist egal, wie du hier stellst, stell dich einfach hin. So soll es nicht sein. Aber jeder Dreipunktstand sieht bei jedem Menschen anders aus. Na, der eine hat lange Arme, der andere hat kurze Beine, der andere hat einen dicken Bauch. Das wird bei jedem anders aussehen. Und jemand dann in deine Vorstellung von einem optimalen Drei-Punkt-Stance, Three-Point-Stance zu zwingen, geht selten gut aus. Und da sagt man dann, es muss auch so sein, dass du dich in dieser Position halbwegs komfortabel fühlst, damit du da auch gut spielen kannst.
Es muss funktionieren einfach.
Funktionieren. Und, und wenn du da in der Liga weiter runtergehst, hast du dann auch teilweise gar nicht so die Zeit, so explizit drauf einzugehen.
So, und das ist jetzt ein Punkt, den ich jetzt leider noch nicht aufgeschrieben habe. Ne? Das Wichtigste ist eigentlich, dass etwas funktioniert. Funktionalität. Die Qualität kann in allen Bereichen total toll sein, aber wenn das Ding einfach nicht funktioniert, ist es Schrott. Mhm. Ne? Und der Spieler muss, sag ich mal, in dem System funktionieren können. Und wenn der Spieler in diesem System nicht funktioniert, gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. A, der Spieler ist einfach nicht in der Lage oder B, das System passt nicht.
Es gibt ja so einen geflügelten Spruch beim Football, den habe ich so in den letzten Jahren schätzen gelernt. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. It's not about Jim and Joe, X and O's. It's all about Jim and Joe's. Also egal, was du für ein geiles Playbook hast, letztendlich musst du darauf eingehen, ob deine Spieler es verstehen und umsetzen können.
Genau, dann machen wir kurz mal einen Sprung in den übernächsten Punkt, den ich eigentlich aufgeschrieben habe, nämlich Verständlichkeit. Ne? Was nutzt mir denn genau so ein X&O, super geiles Playbook mit 83.000 Seiten, wenn keine Sau es lesen kann?
Ja.
Wenn du von einem Niveau redest, was ein NFL-Profi locker verstehen kann, aber du bist jetzt in der 7. Liga Niedersachsen und du bist froh, dass die Leute selbstständig atmen können. Ja? Mhm. Das heißt, brich es runter, mach es verständlich. Die Leute müssen es schnell verstehen können. Und das war, das hatten wir, glaube ich, vor ein paar Jahren mal gehabt, ne, als ich dann mit dieser alten Sache ankam, mit diesem Dead Hand Snap und sowas, wo ich sage, der ist ganz schnell beigebracht, ist vielleicht grottig für einen Shotgun Snap, ne? Mhm. Aber er ist schnell beigebracht. Er ist schnell verständlich, den Leuten beizubringen. Ein Beispiel war dann irgendwie aus College oder sowas, dass der dritte Center ausgefallen und dann kam einer auf die Idee, so Mensch, von meinem Opa kannte ich noch diesen Dead Hand Snap, ne? Der ist in 3 Minuten beigebracht.
Ich habe mein Playbook auch halt auch radikal einfach gehalten. Da gibt's ja diesen auch berühmten Spruch, KISS-Prinzip, ja. Keep it simple and stupid.
Genau.
Und habe ich auch von Bernd Gottschalk, ja, der begleitet uns irgendwie heute, obwohl er gar nicht physisch präsent ist. Der hatte mir dann auch gesagt, wenn du in der unteren Liga spielst, sind 3 Sachen maßgeblich, um halt einen Schritt vorn zu sein, ja, um Spiel gut über die Runden zu kriegen. Assignment, Alignment und noch irgendwas. Also letztendlich, du musst wissen, wo du dich hinstellst. Du musst wissen, wer dein Gegenüber ist, beziehungsweise wen du zu blocken hast, meinetwegen, und wie du da hinkommst.
Adjustment. Ich glaube, okay. Adjustment war das, ne? Da, wo sind wir wieder bei diesem Bear Grylls-Prinzip, ne? Assessment und so weiter und so fort. Es zieht sich überall durch, in jeder Problemlösung. Ne? Ja.
Mein Playbook habe ich wirklich auf das Einfachste runter reduziert. Ich glaube, einfacher geht's nicht mehr. Also ich habe dieses komplette Lochsystem, was man in der O-Line kennt. Ja? Also links die ungeraden Zahlen, rechts die geraden Zahlen, habe ich alles weggelassen. Bei mir heißt es nur, entweder wir spielen inside right, inside left oder wir spielen outside. Ja? Mehr musst du als O-Liner nicht merken. Und dann gibt's ein ganz simples Blocksystem dazu, was sich wirklich jeder merken kann. Die Passkombination habe ich so einfach wie möglich gehalten. Und es hat so gut funktioniert, dass die Receiver im Prinzip oder auch die O-Liner gar kein Playbook mehr brauchen. Die Pässe sind so einfach zu lernen, dass man sie sich, wenn ich diese Passkombination sage oder das Codewort dazu sage, dass sie sofort das Bild vor Augen haben und sie sofort umsetzen können. Das habe ich jetzt probiert. Ich habe so zwei Passspielzüge neu mit dazu reingenommen. Ich musste es nur sagen. Und zack, konnten sie es umsetzen.
Also das erinnert mich ein bisschen an früher, da wo wir dann irgendwann mal das Playbook auch mal zusammengestaucht haben und gesagt haben, ne, für die Offensive-Liner heißt es einfach nur auf die Fresse rechts, auf die Fresse links oder lasse kommen.
Ja. Ich kann mich auch an Bears-Zeiten erinnern, wo wir die Spielzüge dann auch auf Deutsch angesagt haben. Also Feger rechts, Feger links oder sowas, ja. Weil vielleicht auch nicht jeder gleich mit diesen englischen Begriffen was anfangen kann. Das muss man ja vielleicht auch mal berücksichtigen. Nicht jeder kann sich unter diesen englischen Begriffen was vorstellen. Also warum nicht? Warum kann man nicht spielerischerweise auch mal die Dinge einfach auf Deutsch nennen?
Ja, und da sind wir dann wieder beim nächsten Punkt, ne, von Qualitätsmerkmalen, Erlernbarkeit. Es muss, derjenige selber muss es nicht nur verstehen können, er muss es auch direkt umsetzen können.
Ja.
Egal was für ein System du hast, die Leute müssen es auch anwenden können.
Ja.
Wenn sie jetzt ungefähr 4 Monate dafür brauchen, um 3-4 Spielzüge zu lernen, sie haben es zwar verstanden, aber sie brauchen ewig dafür, bringt dir ja auch nichts.
Ja, meine Spieler sagen halt auch immer, naja, aber ne, wenn es jetzt so simpel ist, dann kriegt der Gegner das ja auch mit.
Ja, die müssen es erstmal schnallen.
Genau, also mir ist ja erstmal wichtiger, dass wir es können, ja, und weil ich sage auch mal in der O-Line, du musst immer auf denjenigen zeigen, der deiner ist, damit du weißt, wen du zu blocken hast, damit dein Nachbar weiß, wen du blockst. Aber dann weiß der Gegner doch Bescheid. Ja, soll er Bescheid wissen, dann musst du erstmal was dagegen machen. Und wir machen weniger Fehler. Und das Spiel gewinnt derjenige, der weniger Fehler macht.
Also ganz ehrlich, ich meine jetzt für deine Jungs, ne, aber auch für meine Mädels. Klar, du zeigst auf denjenigen, den du blocken willst. Ne, derjenige weiß, okay, da kommt jetzt ein Block. Aber wofür? Hilft mir jetzt auch nichts. Wenn ich jetzt Songshade stehe, dann weiß ich, irgendeiner von den beiden wird mich jetzt blocken.
Mhm.
Okay, jetzt weiß ich, der blockt mich. Aber wofür? Ist es jetzt eine Pass-Protection? Keine Ahnung, Slide-Protection? Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nur, wer mir auf die Fresse haut.
Ja.
Ne? Und das war's dann auch. Und ganz ehrlich, ich kenn's noch aus Uerdingen. Da hatten wir 2 Quarterbacks gehabt. Der eine hat nur Pässe geworfen, der andere ist nur selber gelaufen. Und glaubst du, 2 Jahre lang haben die Gegner das einfach nicht geschnallt.
Ja.
Und zwar übelst offensichtlich. Ich meine, die müssen sich erstmal die Zeit nehmen, das sich anzuschauen. Und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Zeitmanagement.
Das spielt ja dieses Jahr gerade eine sehr, sehr große Rolle.
Ja, du musst nämlich die Zeit, die du zur Verfügung hast, effizient nutzen,
ja,
unter Umständen. Ne? Und das ist halt bei Coaches immer ganz, ganz wichtig. Ne? Zeitmanagement im Training, in der Saisonplanung und auf dem fucking Spielfeld.
Das haben wir auch schon mal irgendwann mal besprochen, ne? Und das hatte ich auch bei eurem Team angesprochen. Man muss sich einfach mal bewusst machen, jetzt bei einer normalen Saison, lass mal Corona mal weg. Du fängst irgendwann im November mit deinem Training an und fängst irgendwann im April an. Und dann musst du erstmal wissen, wie viele Trainingseinheiten habe ich eigentlich netto.
Genau.
Ja? Da kommt ja dann Weihnachtsfeiertage, dann kommen Osterfeiertage. Dann kommen Überflutungen, leider Gottes, der Platz ist nicht bespielbar und so eine Geschichten. Dann kommen noch die Einzelschicksale dazu. Oma zum dritten Mal tot. Der Hamster hat Nierenversagen, keine Ahnung. Ja? All sowas. Und da musst du dir einfach mal bewusst sein, wie viel Zeit hast du eigentlich zum Training? Da musst du dir bewusst machen, wie komplex soll eigentlich mein Playbook sein? Wie kann ich Technik und Playbook in diese Zeit reinpacken? Und ist es vielleicht nicht sinnvoll, dann vielleicht doch noch ein paar Sachen wegzulassen?
Genau, und plane, damit das einfach mal scheiße passiert. Ne? Plane nicht mit dem absoluten Optimum, was wirklich gut wäre, nach dem Motto, na okay, wir haben jetzt 6 Monate Vorbereitung, ne? Fürs Playbook brauche ich vielleicht 5, dann noch 1 Monat lali, ne? Sondern plane damit, dass dir die Hälfte der Zeit einfach nicht zur Verfügung steht, weil dann gewinnst du eher Spiele.
So. Ja, also das machen ja auch viele, ne? Also erstmal so deine Bread and Butter Plays installieren. Und wenn die dann sitzen, dann kannst du drauf aufbauen, dann kommen die nächsten Sachen, dann kommen irgendwann Trickspielzüge, wenn du dann soweit bist. Trickspielzüge kommen bei mir als letztes, ne? Ich sage immer, du musst erstmal dein Handwerk verstehen und umsetzen können, bevor du improvisieren kannst.
Genau. Und jetzt kommen wir zum Improvisieren, nämlich dem Punkt Änderbarkeit. Ne? Ich muss es ändern können. Warum ist Ändern halt so wichtig? Das ist das, was der Bernd Gottschalk gesagt hat, ne? Adjustments. Wenn ich das, was ich habe, nicht ändern kann, dann bist du sowas von dermaßen lost, wenn sich irgendwas auf dem Feld ändert. Mhm. Wir hatten es letztens mal in der Vorbereitung gehabt, da hat man so gesehen, so, da gibt's ein Team, das spielt mit einer Unbalanced Line. Ich kenne
das.
Was machen wir jetzt? Ne? Aber wenn dein Defense-System, so wir es haben, das abbilden kann, cool.
Ja, letztendlich ist da auch ein wesentlicher Punkt, der da helfen kann, wenn du deinen Spielern ein Spielverständnis mitgegeben hast, ne, was ist wenn, ja, damit die Situation A erkennen und B wissen, was kann man dagegen tun. Und dann lässt sich so eine Änderbarkeit relativ einfach herstellen.
Also das ist jetzt auch mein Tipp für Leute, sag ich mal, die jetzt ein Defense-Playbook mal schreiben müssen oder sowas. Wenn es jetzt geht um die Alignments, ne? Nehmt alles, was möglich ist an Offense-Formation und probiert es einfach mal durch, ob das mit euren Systemen wirklich funktioniert und auch mit euren Leuten funktioniert. Dann wirst du unter Umständen merken, so, jetzt mit meiner Dreierline, das ist jetzt vielleicht eine doofe Idee, ich spiele vielleicht doch eine Vierer oder dann doch lieber eine Zweierlein oder eine Einerlein.
Ja gut, es ist auch wichtig, die Schwächen in deinem System zu kennen. Also ich weiß ungefähr, wo wir angreifbar sind. Ne? Also einerseits, weil da vielleicht Personal ist, das es noch nicht so gut kann, aber B halt auch vom System her, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen?
Und da sind wir wieder bei Fehlertoleranz, weil die Schwächen wirst du nie überall ausbilden können, sondern einfach nur wissen, das ist meine Schwäche. Und wenn du weißt, dass meine Schwäche ist, dann kannst du ja eher darauf reagieren, als wenn du von der Schwäche überrascht wirst im Spiel. Das darf nicht sein.
Ja, ne? Ja, wenn du zum Beispiel weißt, dein Tackle auf der rechten Seite ist jetzt nicht so doll, weil er einfach noch nicht so weit ist, dann ist es vielleicht eine blöde Idee, da über außen laufen zu wollen. Oder du musst halt irgendwie einen Plan in der Tasche haben, was kann er jetzt da machen, zum Beispiel einen Cut nehmen statt einen Reach-Block.
Genau, und da sind wir wieder bei anderen Punkt von Qualität, nämlich Qualitätsmerkmal Anpassbarkeit. Du musst dich an der Situation anpassen können, da sind wir wieder bei den Adjustments, ne? Und du musst auch dein System anpassen können. Das ist was Coach Andi gesagt hat, ne? Du hast so Systemcoaches, die haben ihr System. Wenn es gute Systemcoaches sind, dann können diese Systeme, sag ich mal, immer hier und da ein bisschen tweaken, dass es dann wieder funktioniert. Aber wenn es dann, sag ich mal, diese Copy-Paste-Coaches sind, ne, die haben irgendwo ein System von irgendwoher, haben es nicht verstanden unter Umständen oder haben es noch nicht durchblickt, wo sie es anpassen können, sondern einfach nur irgendwo ein Playbook her und sagen, das ist es jetzt. Und dann ändert sich irgendetwas beim Gegner und dann sind die auch wieder komplett lost, weil die können das ganze Ding nicht umsetzen. Das heißt, du musst dich auch selber anpassen können. Und wenn es dann heißt, ich glaube, ich muss das Playbook über Jordan werfen, wir brauchen Neues. Das sind auch Anpassbarkeit.
Ja, das hatte ich jetzt zum Beispiel mit meiner Offense. Ich hatte dann halt dieses Jahr mal gesagt, wir spielen mal mit einem Silent Count. Klingt erstmal interessant. So, und jetzt waren wir an diesem Punkt. Jetzt fragen wir uns natürlich, passt das an in der Situation und der Situation? Sieht der Tackle zum Beispiel den Ball? Und so, Also wenn's ja, also sollte aus den und den Gründen klappen, aber wenn es jetzt für euch nicht klappt, na, dann machen wir es halt anders. Also ich muss mich da jetzt als Coach nicht unbedingt bei so Sachen hundertprozentig festlegen. Es gibt Sachen, die müssen in diesem System sein, aber dann gibt es eben auch Sachen, da kann ich sagen, können wir so machen, wie ihr euch damit wohlfühlt. Also.
Ja, und das hatte mich in eine Situation, da hatte ich ein sehr, sehr lustiges Streitgespräch gehabt, da hatten wir ein Defense-System gehabt, das kam dann aus der GFL. Oder GFL 2. Und das wurde dann auf 9er, sag ich mal, zurechtgestutzt.
Mm.
Ja, und das sah dann halt vor, dass entsprechend, sag ich mal, die drei Defense-Liner da stehen.
Das klingt irgendwie nach Solingen.
Lass mal Solingen sein, beispielsweise. Ne? Gut, das Playbook an sich war halt da, ne? Aber warum war es nicht installierbar? Weil das Installierbarkeit, es muss auch installierbar sein, was du vorhast. Warum war es nicht installierbar?
Zumal
weil du keine drei hattest.
Ja, zumal ein GFL-System wird sich auf ein 11er-Football-System stützen, was beim 9er vielleicht gar nicht mehr so Sinn macht.
Genau. Und da reden wir jetzt von der Installierbarkeit. Ne? Du hast jetzt ein Konstrukt, du hast ein System, ne? Eine Theorie, die du jetzt in ein anderes System reinbringen willst. Du hast die Komponente Playbook und willst das hineinführen ins in diesen Komplex-Team. So, und das heißt ja beispielsweise jetzt jemand vom 11er-Bereich, jetzt hast du jetzt so eine klassische 5-2. Irgendwo hast du so ein Playbook mit einer 5-2 in der Defense.
Nein, du hast aber gar keine 5D-Liner.
Du hast zwar 12 Linebacker, aber irgendwie nur 3D-Liner. Irgendwie funktioniert das nicht. Das heißt, es muss auch installierbar sein. Und wenn du da schon siehst, nee, dann merkst du, dass dein System wohl noch nicht so komplett ausgereift ist, weil du nur eine Komponente hast, nämlich 5-2. Und wenn du ein anderes System hast, wo du sagen kannst, so, okay, ich habe ein komplett anderes Schema und so weiter und so fort, dann ziehen wir die Ends zurück und die sind ja auf dem Outside-Linebacker, schon bist du wieder im Bereich Installierbarkeit.
Also, ja, aber Installierbarkeit ist ja dann halt auch irgendwie so wieder ein bisschen, ne, wie viel Zeit hast du?
Genau, das kommt auch noch hinzu. Ne?
Was für ein Wissen haben deine Trainer dafür? Und wie viele Spieler hast du dafür? Und was für Spieler hast du dafür? Also das sind so mehrere Faktoren, die da mit reinspielen.
Also wenn ich jetzt meinen dualen Studenten dieses Thema Qualität immer beibringe, sage ich immer so, ihr merkt, die sind alles ein bisschen ineinander verzahnt. Aber
wollte ich gerade sagen, so alles so spielt alles irgendwo mal ein bisschen mit rein.
Nur mit einem Fokus, auf einmal etwas mehr Fokus dort und mehr ein bisschen mehr Fokus dort. Ne? Und was jetzt für uns Football-Coaches immer total wichtig ist, ne? Ein Thema Qualität in ein Team, Thema Coaching, ne? Wir brauchen Austauschbarkeit.
Ja, sowohl was jetzt zum Beispiel, was wir noch nicht besprochen haben, Stabilität im Team, Staff etc. Wenn jetzt zum Beispiel ein Coach nicht mehr kann, ausscheidet, jetzt kommt ein neuer Coach, der muss da sich auch schnell reinfuchsen können und das übernehmen können. Oder andersrum, Spieler fällt aus, Backup muss rein, kann der das genauso? Kann Rookie das schnell lernen oder so, ne? Also, dass man da dieses Wissen, was man da braucht, schnell weitergeben kann.
Genau, wir verstehen jetzt mal ein Footballteam als ein sehr, sehr komplexes System mit einzelnen Komponenten und jede Komponente muss austauschbar sein. Es bringt jetzt nicht, sag ich mal, wenn du jetzt auf den Quarterback komplett angewiesen bist, auf diesen einen Quarterback. Du hast sonst keinen. Und der fällt jetzt aus. Nee, der fällt jetzt aus. Ne? Bei meisten Teams so das größte Problem so der Quarterback. So,
Ich weiß gerade ganz genau, was du meinst.
Ja. Ja, das ist immer scheiße, ne? Die meisten Teams das Problem, dass sie im Prinzip nur einen Quarterback haben und
wenn der dann nicht zum Spiel kann, dann hast du
ja
dann
Heilwitzka, ne? Oder Center von mir aus oder ein Safety.
Egal, ne? Irgendeine Position hast du nur einmal besetzt, doof, wenn der ausfällt.
Und dann ist richtig Malesse, ne? Das heißt, Backups und ein Backup-Plan. So. Aber da kommen wir noch zu einem anderen Punkt, ne? Was dann halt ganz, 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 ganz wichtig ist, ist der Punkt Zuverlässigkeit. In jeglicher Hinsicht, ne? Du brauchst Coaches, die zuverlässig sind, du brauchst Spieler, die zuverlässig sind, ne? Sind wir bei diesen A, B, C-Kategorien. Witzigerweise, C-Kategorie ist dann bei mir immer die unter ferner Liefen zuverlässig gelten. Wenn die jetzt sagen, oh, ich bin eventuell beim Spiel, rechne ich die nicht mit rein, weil die werden schon Gründe haben, warum sie unter Umständen nicht können.
Ja, das Problem habe ich auch gerade auf zwei Ebenen. Ja, sowohl meinem Coaching-Staff als auch jetzt bei den Spielern. Bei den Spielern haben wir vorhin jetzt auch schon festgestellt, ist jetzt auch gerade der Zeit geschuldet, in der wir uns befinden, ne? Weil jetzt werden viele Urlaub machen und die Leute, die gerade nicht Urlaub machen, müssen wahrscheinlich Vertretung für diejenigen machen, die Urlaub machen. Ist also gerade eine beschissene Zeit, sowohl für Spieler als auch für Trainer.
Ja, und das ist jetzt Zuverlässigkeit jetzt nicht im negativen Sinne nach dem Motto, ah, du bist unzuverlässig, sondern vor allem auf die Frage hin, wie zuverlässig kann ich mit der Ressource planen, mit der Komponente planen?
Das ist eigentlich auch eine Überlegung, die ich von meinen Trainern erwarte, wenn sie sagen, sie möchten Trainer machen, dass sie sich schon mal mit der Idee beschäftigt haben, wie zuverlässig kann ich das machen? Weil wenn ich nur irgendwie alle 3 Wochen mal da bin, dann bringt mir der Trainer nichts.
Ja, dann musst du das irgendwie anders planen und so weiter und so fort. Dann kannst du sagen, ja, kannst du ab und zu mal schnuppern bei von mir aus beispielsweise. Und dann sind wir wieder bei den ABC-Kategorien. Wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt beispielsweise Linebacker-Crew, 12 Leute, und davon sind nur 8 Kategorie C, die sehr, sehr unregelmäßig beim Training sind, dann muss ich sagen, meine Linebacker-Crew ist sehr, sehr unzuverlässig. Ich habe dann gerade mal so 3 bis 4, auf die ich mich einigermaßen verlassen kann. Also muss ich mein System dorthin wieder anpassen, dass ich mit weniger Linebackern spiele, weil die anderen kommen mal, ja, wenn der Mond mal voll ist. Ja.
Mensch, da holen wir jetzt hier aber Sachen raus, dafür müsste man eigentlich Geld nehmen.
Aber richtig, ne? Also wenn man euch mal ein kleines bisschen über Thema Qualität vollgenüllt.
Lässt sich eigentlich auf einen simplen Satz reduzieren, das Ganze.
Ja, und zwar
Hab ein fucking Plan.
und schau ihn ja öfters mal an und ändere den mal.
Ja, das dann halt nämlich auch mal wieder, ne? Meilensteine setzen. Das ist ja im Qualitätsmanagement und Motivationsmanagement auch ganz wichtig. Teile deine Reise in verschiedene Zwischenschritte auf, die halt so Zwischenziele beinhalten, die man vorher vereinbart hat, und guckt mal, ob ihr dann zu Datum X diese Teilziele erfüllt habt. Wenn ihr sie erfüllt habt, wisst ihr, ihr seid auf dem richtigen Weg. Wenn irgendwas nicht erfüllt worden ist, müsst ihr gucken, was ist schiefgegangen und das vielleicht sogar noch nacharbeiten. Weil wenn gewisse Ziele nicht erreicht worden sind, kann das bedeuten, dass das Endziel nicht mehr erreichbar ist.
Genau,
Und das
plan
muss
du,
man im Blick haben.
genau, plan do check act. Und ihr müsst jetzt keinen Kurs belegen im Projektmanagement. Ihr könnt einfach nur bei Wikipedia mal kurz nachlesen, was Sprints tun und eine ganze Scheiße ist, und einfach so die Schaubilder euch anschauen, dass ihr eine grobe Idee kriegt. Ah, eine Football-Saison ist ein Projekt. Ein Projekt hat einen Anfang, ein Projekt hat ein Ende, ein Projekt hat ein Ziel. Und ne, eine Football-Saison hat eigentlich folgendes Ziel: erfolgreich eine Saison zu beenden.
So, jetzt muss ich ganz schnell mal gucken, nicht, dass mein Laptop hier abschmiert. Ich habe nämlich vergessen, den an den Strom zu hängen. Der Bildschirm wird hier schon langsam dunkel. Ah, hier
Das
ist
ist
der.
eine
So,
Vorbereitung, ne?
Strom.
Planen.
Vorbereitung, ja, genau. Aber ne, ist leider dem.
Können wir jetzt mal.
Ist dem Umstand der Zuverlässigkeit geschuldet, dass ich heute ein bisschen spät dran war. Weil
Ne? Aber jetzt bist du gerade in diesem Deming-Zirkel drin gewesen, ne? Du hast gescheckt, fuck, der Bildschirm geht dunkel. Du hast gehandelt, act, du hast jetzt Stöpsel reingesteckt, ne? Das
und
heißt,
jetzt ist alles wieder safe. Jetzt
genau,
sind
und
wir
jetzt für
wieder.
nächstes Mal planen, stecke rein. Ne, das ist der Plan. Und letzte Stufe ist eine Du, beim nächsten Mal den Stecker auch wirklich reinstecken. Ne? Und beim nächsten Mal dann wieder checken, ist auch drin. Und schon sind wir im Zirkel drin. Gut.
So, das war unser Deep Dive. Jetzt können wir wieder auftauchen.
An dieser Stelle möchte ich mich an bei meinen Studenten entschuldigen, weil ich komme mit irgendeinem Pizzabeispiel. Die bestellen bei mir immer Pizza.
Pizza nämlich auch.
Ja,
Hören
ne?
dann deine Studenten hier zu?
Einer weiß ich auf jeden Fall dazu. Ne? Der wird mir wahrscheinlich am Montag was erzählen. Wow. So, aber jetzt kommen wir zum goldenen Abschluss.
Ja, wir haben ja noch unseren obligatorischen Best of Five.
Oh ja, um Gottes Willen. Best of 5. Was haben wir diesmal? Wir haben ja schon gemerkt, Leute wandern ab, hören auf. Das ist ganz normal. Ne? Mutter, das erste Mal wird geschädelt. Entschuldigung, man darf ja nicht schädeln. Ne? Schädelfee 93, ich weiß, was ich meine. Und wenn manche Leute sagen so, nee, Football tut weh.
Schädelfee 93.
Ja, ist jetzt ihr Quiner. Profilname. Nein, Quatsch. So. Ja,
Grinder-Profil.
wir haben ja überlegt, ne, wir müssen ja, wir haben ja schon überlegt, wir müssen mal neue Bewege beim Recruiting, sag ich mal, beschreiten. Ne? Und dann habe ich auch schon gehört, na, so Twitch oder was.
Ja, so ein Tinder für Footballvereine. Ne? Als Spieler guckst
Ja,
du,
ja, ja, ja.
swipe rechts,
Swipe,
rechts,
swipe,
rechts,
swipe,
links.
swipe. Ne? Wir haben jetzt nämlich ein Projekt ins rufen wir jetzt in den Leben, nämlich für 2022. Wir überlegen jetzt mit so einem Brainstorming, nämlich wir machen uns jetzt sexy as fuck. Ne?
Sexy as fuck.
Genau. Und was ist notwendig, um sexy as fuck
Sexy
zu machen?
to be fucked.
Hoffe nicht. Also nicht im sportlichen Sinne. Ne? So, nämlich haben wir uns jetzt gedacht, reden wir jetzt mal über die Best of 5 Recruiting-Ideen, die cool sind oder die einfach nur saublöd waren.
Okay. Ja, das war ja deine Idee, deswegen darfst du anfangen.
Genau, eine saublöde Idee. Hatten zwei Coaches in Berlin gehabt, die nicht Kälte und ich waren.
Das muss man ja mal dazu sagen.
Ich meine, allein diese Idee, wie bescheuert ist das eigentlich? Zu sagen, so Mensch, wir haben einen linken Tackle. Wir brauchen
uns fehlt einer.
Uns fehlt einer, wir brauchen noch einen wie diesen linken Tackle. Setzen sich zwei Coaches in den 90ern ins Auto und fahren nach Berlin auf der Suche nach einem Zwilling, der genauso aussieht, der genauso eine Körpermaße hat wie der auch noch Bock hat, Football zu spielen. Also wirklich, sind durch Berlin gefahren und haben sich einen Spieler gesucht, der noch nicht gespielt hat, wohlgemerkt, sondern irgendeinen Typen. Und das Schlimme ist, die haben den auch neu gefunden. Ich meine.
Aber so doof kann die Idee da nicht gewesen sein.
Nee, also die Idee ist erst doof, wenn sie nicht funktioniert hat. Also ich weiß noch nicht, ob die doof war oder cool war. Cool war, weil sie funktioniert hat. Doof wäre es gewesen, wenn sie 3 Tage durch Berlin gefahren wäre.
Aber zumindest zeugt das ja von einer gewissen
Strahlkraft der Coaches.
Ja, aber auch so, wir haben Probleme erkannt, wir müssen was da tun und wir handeln jetzt.
Ich sag mal so, der eine Coach, von dem ich rede, der hat einen Footballladen, da wollte ich einfach nur mal reingehen und sagen, ja, ich habe Bock bei dir zu spielen und bin nachher mit 2 Tüten voll Scheiß raus,
ja,
weil
ja,
ich
ja,
nicht
ja.
kaufen wollte. Ja, ja. Also
der hätte dir auch noch die Oma verkauft.
Junge, was machst du da?
Ja, die ist noch da. So. Ja.
Also was ich halt immer ganz doof finde, da hätte ich auch persönlich gar keinen Bock, ich muss das einmal als Jugendspieler machen, in eine Einkaufsstraße oder ein Einkaufscenter zu gehen und wie blöde Flyer zu verteilen. Da komme ich mir blöd vor. Und B, finde ich, ist es halt ein Aufwand, der meistens einen sehr geringen Nutzen hat.
Ja, vor allem, wie viele Leute stehen denn in der Mall? 2 oder 3?
Ja, und,
wow.
Und ja, also ich sag mal, wenn man jetzt halt so eine Marketing-Idee macht und wir schicken jetzt einen Teil des Teams in Klamotten dahin, machen so eine kleine Vorführung, was ist Football, dann hat es ja vielleicht noch den Effekt, okay, vielleicht finde ich jetzt nicht jemand, der bei uns spielen will, aber vielleicht jemand, der zugucken kommen will.
Beispielsweise, ne? Also ich sag mal so, also für ein großes Team wie Football zu werben, mit 2 Mannequin, wirkt blöd, ne? Macht keinen Spaß. Aber kommt jetzt direkt auch zu meinem Ding, mein Platz 2, vor allem Frauenfootball kommt es total blöd rüber. Als männlicher Coach sprichst du einfach feldfremde Frauen an und sagst so, ey, hast nicht Bock, Football zu spielen?
Du siehst, ja, wie so mit uns beiden? Ja?
Du siehst so aus, als könntest du Football spielen. Das mache ich nie. Ja? Würde ich
kommt
auch jeden
komisch rüber, ja.
Kommt extrem bescheuert an bei den meisten Mädels und sagen, was ist denn das für ein Vogel? In Frauen, also
Hilfe, da belästigt mich.
Ich bin der Meinung, wenn Frauen das machen, kommt es weniger blöd rüber, kommt dann auch noch häufig an, was für ein Typ Frau anspricht. Ja? Also, ich sag's mal so.
Gibt es dann auch noch was auf die Fresse.
Ja, es gibt manche, da sage ich mal so, Frauen sollten sich um Frauen bemühen, weil die haben ein besseres Gespür. Wir Kerle sind einfach zu blöd dafür. Ne, wir Kerle haben ja schon Probleme, sage ich mal, Frauen in der Disco anzusprechen, unter Umständen. Ja, dann sollten wir es erst recht lassen, die für Football anzusprechen. Also sorry mal.
Also gut, ich sage mal, auch hier wieder, ne, du bist in der Mall, baust da so einen Stand auf, baust da ein Parcours auf, man sieht, es geht um Football, dann hat das vielleicht noch so einen Kontext. Aber wenn ich jetzt einfach so als Typ irgendwo in eine Mall gehe, trage vielleicht meinetwegen nur so ein Football-Shirt, wo Buxtehude Stragcats draufsteht, ne, Bock auf Football, dann wird's doof.
Ja, also arbeitet publikumsgerecht und nicht einfach nur irgendwo x-beliebig. Aber Kälte, ich glaube, ihr hattet eine coole Idee gehabt. Die fand ich.
Ja, unser Center, Vorstand, hat so eine kleine Visitenkartformat-Ding rausgebracht. Da steht einfach nur so Logo drauf bei den Thunderbirds. Hinten QR-Code mit Instagram und Facebook-Adresse, mehr nicht. Ja, bei Interesse drauf gucken, so nach dem Motto, kannst du überall im Bus, kannst du überall in der Bahn liegen lassen, so ein bisschen Guerilla-Marketing. Und der sich angesprochen fühlt, und manchmal ist er halt auch so ein Mangel an Informationen immer ganz interessant. Ja, macht das Ganze ein bisschen interessanter.
Ist ja mit Clickbaiting.
Ja, ne, einfach mit einem QR-Code kannst du auf dem Handy draufhalten, bist du dann auf der Homepage drauf. Einfacher geht's nicht. Also, ja, und da steht dann halt auch nicht so unsagbar viel Text, wo du nach dem dritten Satz keinen Bock mehr hast. Du siehst das Logo, Berlin Thunderbirds, Bock auf Football, guck darauf, gut ist.
Also könnt ihr vielleicht digital auch machen, nach dem Motto, irgendwo links immer packen, Werbung, ne? Affiliate Sponsoring oder sowas. Ne? Ja. Unglaublich, was passiert, als er sich bei dem Verein angemeldet hat.
Und genau, als er den Link öffnete, passierte was Unglaubliches. Also da ist der Aufwand relativ gering. Du musst jetzt nicht irgendwo hinrennen und dich bekannt machen. Du legst die Visitenkarte irgendwo, wie gesagt, auf den Sitz in der S-Bahn und entweder guckt sich jemand an oder nicht. So viel Geld hast du dann dafür nicht ausgegeben.
Ja, das kommt auch direkt zu meinem nächsten Punkt. Ich habe es immer Flyer-Massaker genannt. Ne? Du bestellst jetzt irgendwie bei flyer-irgendwas.de 2000 Flyer oder sowas und schickst dann so 4-5 Mannequin durch die Stadt und die werfen die überall rein. Mhm. Das Einzige, wofür das gut ist, ist, wenn du Leute, sag ich mal, darüber informieren willst, dass Spieltage da sind, Werbung für einen Spieltag, vollkommen okay. Für Recruiting, ja.
Aber ne, das ist ja ungefähr so mit diesen gebraucht Auto verkaufen oder diese ganzen Umzugsfirmen, die ihr Zeug da einen Briefkasten. Du guckst es dir nicht mal an und schmeißt es weg.
Ja, das Einzige, was vielleicht passiert, ist, dass deine Autotür doppelt so schwer wird im Laufe der Jahre. Ja, weil die immer durchrutschen oder sowas, ja. Oder den Ablaufloch da in der Tür, im Türblatt vielleicht verstopfen. Muss echt nicht sein. Also spart euch das Geld für die Flyer und legt die gezielt aus an Orten, wo es Sinn macht und nicht einfach nur in irgendwelche x-beliebigen Briefkästen, wo Oma Hotte und Opa Gertrude oder andersrum, denn dann denken sie, was ist denn das hier, ne? Ja. Das bringt gar nichts. Das Einzige, was es bringt, ist, die Leute mal unterwegs sind. Super, geil. Ja. Oh. Aber ne, Fachpublikum, ne, das ist ja schon ein nächster Punkt.
Ja, und zwar bin ich ein Freund von einer Idee, weil ich da auch selber mal mitgemacht habe. Es gibt zwei Messen, die für den Sport interessant sind. Es gibt einmal in Berlin die U und es gibt irgendwo die FIBU?
Irgendwie ja, die Fitnessmesse, genau.
Die Fitnessmesse, genau. Und da würde ich es eigentlich interessant finden, wenn, also ein Stand jetzt auf einer Messe ist für einen einzelnen Verein ziemlich teuer. Aber warum geht denn jetzt irgendwie nicht mal zum Beispiel der Verband hin? Und wenn das jetzt eine Messe in Berlin ist, der Berliner Verband dahin und sagt, wir machen eine Messe, wir packen einen Helm von jedem Team dahin, legen Informationen zu jedem Team dahin. Es kann ja auch ein Teamvertreter da sein, warum auch nicht. Oder es ist wirklich jemand so überparteiliches da, der sagt, okay, wo kommst du denn her? Was für Interessen hast du? Dann kann ich dir das Team da empfehlen. Warum nicht?
Ja, warum nicht? Erstmal, du machst dich dann bekannt, sag ich mal, beim Fachpublikum, Trainer, Athletiktrainer und so weiter und so fort.
Genau,
und
ich war, als ich bei Thunder gearbeitet habe, ja, ich habe mal bei Berlin Thunder, bei den alten Berlin Thunder gearbeitet, aber ich habe ja keine Ahnung.
Oh, übrigens, als wir für die Flutopfer Sachen raussortiert haben, ne, weißt du, was ich gefunden habe?
Ein Thunder-Shirt von
eine alte Operation Staff 2000, ja, Berlin Thunder, ja. Aber wir haben ja keine Ahnung.
Ja. Also ich habe ja mal bei der Operations bei den alten Berlin Thunder mitgearbeitet.
Nee, du auch?
Nein. Ja, ich war ein Jahr lang da im Büro mit drin. Ja, ja. Also als Civi, ich wurde nicht wirklich bezahlt, aber ich habe damit gemacht.
Wurde keiner bezahlt, glaube ich, bis auf die ein oder zwei Zuarbeiter, wo ich sie erst nachhinein erfahren habe, wo ich gedacht habe, du Arschloch.
Ja, ja. Und Sander war dann auf dieser U-Messe mit einem großen Stand, mit einer großen Fläche vertreten und die haben dann halt so einen Parcours aufgebaut, ne, mit vielen Dummies, wo du da rumrennen konntest, mit einer Ballwurfmaschine, wo du dann halt Ball fangen konntest und dann konntest du über eine Hüpfburg einen Touchdown reinrollen und so eine Geschichte, Mods Gaudi. Und es war einfach nur da, um die Leute zu sagen, hey, hier ist Football, es gibt Football in Berlin, probiert doch einfach mal hier aus, habt ein bisschen Spaß und hier gibt es ein bisschen Infomaterial, wir sehen uns beim Spiel.
Und es ist ein richtiges Publikum, es ist jetzt nicht irgendwie so eine Ballermann-Party oder so, wo die alle voll besoffen um 3 Uhr morgens
sind. Nein, es gehen Leute dahin, die wollen gucken, was gibt es für Sportarten. Ne? Da ist dann auch Armbrustschießen und alles vertreten. Ne? Kannst du dir nicht vorstellen. Da gehen Leute hin, die wollen gucken, was gibt es so für Sporttrends.
Mit der richtigen Motivation. Und ja. Vor allem, da fällt mir ein, ich habe schon mal einen Vorschlag, falls ihr das machen solltet. Ne? Dann macht einen Stand auf, ne? Und schreibt drauf, ne? Na, wieder keine Beine trainiert? Dann geh weiter. Brauchen wir nicht.
Und da ist doch schon die Wahrscheinlichkeit höher, dass du da jemanden triffst, der sowas interessant finden könnte, höher, als wenn du in eine Mall gehst.
Genau.
Also du wirst dann nicht die 80-jährige Oma einen Flyer in die Hand drücken.
Das habe ich jetzt mal gesehen. Hat ein Team, sag ich mal, etwas südlich von Düsseldorf das dann auch mal gemacht, haben schon Werbung gemacht, so, hey, wir waren mal im Straßenfest dabei. Und als ich das dann gesehen habe, ich dachte mal so, Straßenfest an sich ist doch schon mal cool, ne? Vor allem in der Community, sag ich mal, im direkten Umfeld denn dort bist, dass du mal Flagge zeigst, finde ich immer total super, ne? Weil dann wissen die Leute, dass es dich gibt erstmal, vor allem wenn du neu bist, aber vom Straßenfest irgendwo eine Seitenstraße. Und das Einzige vom Straßenfest, was in der Seitenstraße warst du mit deinem Team Und dreimal raten, was die aufgebaut haben, was total footballtypisch ist. Eine Hüpfburg.
Mhm.
Eine Hüpfburg. Also.
Hat das was mit Football zu tun?
Nee, da hätten die eher Zuckerwatte verteilen können. Das hätte mehr gebracht als eine Hüpfburg. Aber
dazu kann ich auch was erzählen. Also das war auch bei den Bears-Zeiten, wo ich da als unbedarfter Jugendtrainer angefangen hatte. Und durch irgendeinen Streetworker kam die Möglichkeit zustande, dass wir einen Stand beim Straßenfest in Neukölln aufmachen konnten. Auch mit einem recht guten Platz. Und das war schon mal so der Hauptpunkt. Straßenfest in Neukölln. Das war nicht irgendwo ein Straßenfest in Charlottenburg aufkreuzen müssen, ist dann klar. Deswegen war ein Straßenfest in Neukölln für uns eine gute Idee. Wir haben dann da einen Stand organisiert, haben da Flyer hingepackt, haben Helm hingepackt. Wir konnten jetzt keinen Fernseher hinstellen mit Video, Best-of-Szenen oder so. Das hat leider nicht hingehauen. Aber zumindest waren wir vertreten. Aber Ergebnis dieser Ausbeute war, ich glaube, vielleicht kamen mal ein, zwei Interessierte vorbei. Ich weiß gar nicht, ob die geblieben sind. Also du hast wieder einen sehr hohen Aufwand mit eigentlich gar keinem Ergebnis.
Also meine Erfahrung ist, ne, wenn du mit drei Leuten gut ins Gespräch kommst, überlegt sich einer eventuell vorbeizukommen. Ja. Von drei Leuten, die sich überlegen.
Aber dann hast du 8 Stunden investiert.
Kommt vielleicht dann doch einer vorbei und von dreien, die vielleicht vorbeikommen, kommt einer ein zweites Mal. Also man muss sich bewusst sein, dass die Ausbeute nie riesig sein wird, ja. Aber es ist trotzdem wichtig zu machen. Aber dann musst du halt auch sagen, okay, lohnt sich jetzt dieser Aufwand dort, weil jetzt auf Deibe kommen raus, überall Flagge zeigen, sind wir beim Zeitmanagement.
Mm-mm. Deswegen muss man sich halt gucken, wen willst du ansprechen und wo findest du diese Leute, die du ansprechen willst.
Und bei Sprechen sind wir bei deinem letzten Punkt.
Ja. Bei Sprechen sind wir bei meinem letzten Punkt. Warte, wir sind...
Ah, nee, Entschuldigung,
Ach
ja, stimmt, ich bin dran, schuld. Nee, ich war jetzt schon, jetzt war ich bei einem vorletzten Punkt, schuld. Ich bin gesprungen, ich bin ein Springer.
Ja.
Mehr culpa.
Also soll ich jetzt nochmal mit meinem nächsten Punkt machen?
Genau, ne? Weil ich hatte meinen vierten schon.
Da ist es vielleicht ein bisschen sinnvoller, eine Zusammenarbeit mit einer oder mehreren Schulen anzustreben. Ne? Also ich meine, du hast Jugendliche, du kannst damit, also es ist sinnvoll, irgendwo einen Pool, unerschöpflichen Pool zu haben an Jugendspielern, damit du die in dein Jugendteam reinkriegst und hoffentlich werden die auch irgendwann mal zu Männerspielern. Auch wieder bei den Bears, unbedarfter Jugendtrainer, die wir damals waren, sind wir dann an unsere alte Schule gegangen, die Otto Hahn. Und das Gute war, dass die Direktorin dann meine ehemalige Klassenlehrerin war und sagte, Mensch, ach, du bist ja mal wieder, ja, und ich bin jetzt Trainer und wir suchen nach Jugendspielern und was können wir da machen? Und dann haben wir natürlich über die Schul-AG gesprochen, dann haben wir uns dann verpflichtet, dass wir dann einmal die Woche so eine Schul-AG machen, das war dann gleich im Vorfeld unseres Trainings, also die Jungs konnten dann, wenn sie dann Bock haben, aus der Schul-AG-Stunde dann direkt in unser Training rein. Und das hat relativ gut funktioniert. Ich glaube, wir hatten dann 4 Jungs, die dann dadurch mit angedockt haben, mit ein bisschen mehr Input. Wie gesagt, wir hatten niemanden, der uns gezeigt hat, was wir zu machen haben. Niemand, der einen Masterplan hat. Wir waren 4 Jungs, die irgendwie Football gecoacht haben, hatten keine Ahnung. Mit ein bisschen professionellen Input hätten wir vielleicht sogar mehr erreichen können. Aber wir haben ein bisschen was erreicht. Und da gab dann eine interessante Information, weil ich ja immer so ein bisschen die Idee hatte, dass es irgendwie eine Wechselwirkung geben sollte zwischen dem, was die Jungs bei uns tun und das, was sie wieder zurück in die Schule bringen können, dass sie dadurch irgendwie einen Benefit haben. Also Stichpunkt zum Beispiel Notenverbesserung. Wenn die Jungs sich bei uns gut benehmen, dass es vielleicht eine Auswirkung auf die Schulsportnote hat oder sowas. Dann sagte sie, naja, das wird ein bisschen schwierig. Was man so ein bisschen machen könnte, wäre, weil diese Note, mündliche Mitarbeit, ist eine recht flexible Note. Und wenn man jetzt zurückspiegelt, ja, der Junge hat sich oder das Mädchen hat sich bei uns gut benommen, war immer regelmäßig da, hat sich eingebracht, könnte das vielleicht eine Auswirkung auf die mündliche Mitarbeit haben, die ja eine Auswirkung auf die Note hat, dass aus einer 3 minus vielleicht eine 3 plus wird oder sowas. Und dass ein regelmäßiges Sport mit Input sowieso immer gut für Jugendliche ist ja sowieso klar, aber mit einer Auswirkung auf die mündliche Mitarbeit könnte man sowas anstreben.
Ja, und dass Schularbeit funktionieren kann, googelt mal TFG Typhoons, die spielen oder haben auf jeden Fall GFL Juniors gespielt und das ist eine ehemalige Schulmannschaft, Mannschaft, die immer noch einen Großteil Schüler von diesem Gymnasium hat. Die spielen direkt an diesem Gymnasium. Es gibt keine Herrenmannschaft. Das ist eigentlich im Prinzip das einzige deutsche Schul-Tackle-Team, was es momentan gibt. Und es funktioniert. Aber da gebe ich noch folgenden Tipp. Ich habe es immer wieder mal gehört, dass Leute sagen, ja, wir machen eine Schul-AG, wo ich sage, stopp, guckt erstmal, ob ihr Leute habt, die zu den Zeiten, wo eine Schule normalerweise AGs hat, auch Leute verfügbar habt, die es auch können und wollen. Wenn ihr diese nicht habt, dann lasst es am besten und das geht es immer erstmal, wenn ihr jemanden habt.
Das war nämlich unser Gedankengang und deswegen haben wir das so gemacht, dass wir wirklich diese Schul-AG direkt im Vorlauf unseres eigenen Trainings hatten, damit nicht irgendeiner extra hinfahren muss. Er musste nur eine Stunde früher da sein. Und wie gesagt, dann konnten eben die Jugendlichen, die Interesse hatten, eben nahtlos in das Training mit einsteigen. Und das hat es relativ einfach gemacht. Bei uns in Berlin gibt's eine spezielle Schule, das ist die JFK, das ist eine amerikanisch geprägte Schule. Um die kloppen sich die Teams hier. Na, wer Zugang zu der JFK hat, der weiß, dass er Football-Interessierte oder Zugang zu Football-Interessierten Jugendlichen hat, die den Sport ein bisschen kennen. Die sind heiß begehrt.
Ne? Ja, ich würde sagen, JFK-Schule ist für die Leute, die nicht aus Berlin kommen, ist ja, glaube ich, Dahlem, ne? Da, wo früher die ganzen amerikanischen Kasernen waren, wo auch die ganzen viele Kids dann hingegangen sind, die amerikanische Eltern oder zum Teil amerikanische Eltern hatten. Das ist halt eine verdammt stark amerikanisch geprägte Schule und das ist so das Aushängeschild, was, sag ich mal, US-Affinität in Berlin angeht.
Ja, und bei der Cobras-Jugend, wo ich Headcoach war, hatten wir 4 oder 5 Jungs von der JFK. Die kannten den Sport schon, also ne, zumindest durch Fernsehen, bla bla bla. Da musstest du gar nicht mehr so viel erklären. Und das waren halt auch unsere Leistungsträger. Und jedes Team ist irgendwie immer happy drüber, wenn sie Schüler von der JFK kriegen, weil die schon relativ football-affin sind. Ja, also wenn ihr da irgendwie sowas in der Nähe habt, wo schon irgendwie so eine gewisse Affinität zu amerikanischen Sportarten ist, guckt mal vorbei, ob ihr da irgendwie eine Partnerschaft aufziehen könnt oder sowas.
Ja, und sucht euch die Schulen, sag ich mal, wie Kette schon sagt, gezielt raus. Bringt jetzt nichts, wenn es jetzt eine Gesamtschule ist mit 400 Schülern in der Mittelstufe, sondern sucht euch große Schulen aus, damit dann auch möglichst, sag ich mal, der Pool relativ groß ist.
Und die vielleicht auch ein vernünftiges Sportprogramm haben. Also was heißt Sportprogramm? Wo man vielleicht weiß, die haben vernünftige Sportlehrer, die Interesse generell an Sport wecken können. Und wo man weiß, die Schüler, die da sind, den bringt man das gerade Auslaufen bei und die wissen vielleicht auch, wie man einen Purzelbaum macht oder sowas, ist immer schon viel wert.
Also ich bin jetzt mal total gemein, konzentriert jetzt nicht euch jetzt auf die gymnasialen, sag ich mal, letzten Klassen, weil die sind mit dem Abitur beschäftigt. Und konzentriert euch jetzt nicht jetzt mal ein ganz doofes Beispiel, sag ich mal, auf Schulen, die, sag ich mal, berufsvorbereitende Jahre anbieten, weil da landen meistens Schüler, die haben ganz andere Probleme im Leben.
Ja, vor allen Dingen, für wen ist das überhaupt interessant? Ist es für eine A-Jugend interessant? Eher nicht, weil mit 16 bist du eh kurz davor, von der Schule abzugehen und entweder gehst du dann ins Abitur oder fängst eine Lehre an. Und Football für Jungs und Mädels, die eine Lehre anfangen, ist schon mal sehr kompliziert in den meisten Fällen.
Genau, sondern sucht euch dann immer irgendwelche Mittelstufen raus, die möglichst nahe sind und möglichst groß und gute Kontakte habt.
Und deswegen ist es, dann müsste man vielleicht mal gucken, sowas interessant für eine B-Jugend, wo man weiß, die Jugendlichen, die man ranholen will, sind noch eine Weile in der Schule. Ne? B-Jugend ist ja bis 16 und da macht dann so eine Zusammenarbeit mit einer Schule wahrscheinlich mehr Sinn als im U19-Football.
Genau. So, und fang klein an. Bei Decathlon, weiß ja geil was, gibt es Flex-Sets für 30 Euro. Mein Gott.
Okay. Ja, warum nicht?
Gut. Aber jetzt komme ich zu meinem allerletzten Punkt.
Das allerletzte,
ne? Das ist wirklich das Letzte, was du noch machen kannst im Recruiting, ne? Mach eine Teambuilding-Maßnahme mit Außenwirkung. Egal was.
Ja gut, man sollte jetzt sich nicht mit lustigen T-Shirts zum Bier saufen in
einer Partymeile treffen. Es sollte eine gute Außenwirkung haben, ne? Also sprich jetzt nicht irgendwie ich wollte wieder Buxtehude sagen, ja, mein Team.
Ja, Entschuldigung, Buxtehude, aber das ist einfach irgendwie immer so drin.
Entschuldigung, das ist seit Jahren versuchen wir das rauszukriegen. Also die Schrottdorf-Butchers treffen sich zu 20 Leuten irgendwo bei der Ballermann-Party und saufen sich zu mit T-Shirts an, Bier formt sich so wunderschönen Körper, das bringt gar nichts.
Oder am besten dann noch mit einer Schlägerei.
Witzigerweise, du erzählst da was. Und zwar, es gibt immer Battle of Cologne oder wie das nochmal heißt. Da haben sie mal so Rhinefire-Fans und Cologne Centurions-Fan haben sie so ein Schiff gemietet. Mhm. Und dann sind sie das Schiff dann von Düsseldorf aus nach Köln gefahren und wieder zurück und so weiter und so fort. Alles relativ lustig, ne? Gut, dann waren wir dann da mit einem Team und dann gab's, wurde gut angenommen, ne? Haben sich gefreut, oh cool, ja, schön, dass es euch gibt und sowas, ne? Also viel positives Gespräch, bis es zu einer Eifersuchtszene kam. Und jetzt an dieser Stelle möchte ich sagen, eine Spielerin hat den, ich glaube Teammanager war das oder sowas, ne, hat ihm die Nase gebrochen. Mhm. Eifersuchtszene. Blutig. Da ich gesagt, so blutig. Wunderbar.
Ja, Blut für den Blutgott.
Also wunderbar. Diese positive Auswirkung hat sich jetzt mit einem Hieb komplett erledigt. Ne? Also sieh zu, wer dahin geht und am besten jetzt mal ganz ehrlich, jetzt kommt Carsten der Prediger, am besten so mit wenig Alkohol wie möglich, weil ihr wollt euch positiv darstellen. Also im Prinzip alles, was ihr draußen machen könnt, Hauptsache viele Leute sehen euch, Hauptsache ihr passiert medial bei Facebook, Instagram, Twitch, was auch immer und es sieht gut aus und die Leute haben das Gefühl, boah, die hatten da Spaß gehabt. Da will ich mitmachen.
Am besten noch mit Inklusionsansatz, dass andere Leute mitmachen können.
Ja, das wird manchmal ein bisschen schwieriger, aber das Wichtigste ist erstmal, was ich bei solchen Sachen sage, ist, lasst euch als Team was bringen. Hatte ich letztens bei uns auch im Verein gesagt, wenn ihr jetzt irgendwie so ein Sommerfest macht, sehen wir erstmal zu, dass das Sommerfest erstmal uns Spaß macht, weil dann macht es anderen auch Spaß, wenn wir Spaß haben. So, aber jetzt bist du dran.
So, habe ich auch endlich meinen letzten Punkt. Wir müssen aber langsam hier Feierabend machen hier. Genau. Auch ein Spruch von, na, von wem?
Ich habe so eine Vermutung.
Bernd Gottschalk.
Oh Gott.
Tue Gutes und sprich darüber. Ist das Beste, was du machen kannst, ist die beste Werbung. Ob es jetzt nur irgendwo, hey, klassischer Fall, Nachbarschaftshilfe oder irgendwo eine Abendküche Suppe ausschenken, zu Weihnachten irgendwo Geschenke vorbeibringen, vielleicht mal ein Kinderhospiz besuchen und so. Macht ein paar Fotos davon. Ohne sich jetzt natürlich übertrieben in Szene zu stellen, aber ihr seid da und ihr helft, vielleicht im Football-Trikot oder in eurem Team-Shirt. Stellt es im Internet, vielleicht ist auch jemand von der Lokalpresse mal mit dabei, ist die beste Werbung, die man machen kann. Bei der Cobras Jugend, wo Bernd dann da der Headcoach war, ich war der O-Line-Coach, haben wir zum Beispiel so nur Sachen im Vordergrund gestellt, die eigentlich keine Rolle spielen, aber wir hatten über 15 verschiedene Nationen in unserem Team gehabt. Und das haben wir einfach mal mit auf die Homepage gestellt. 15 verschiedene Nationen drin spielen hier in Friede, Freude, Eintracht, Football, ist eine coole Message. Oder damals wurde das Stadion Wilmersdorf modernisiert, wurde renoviert, neu gemacht. Und zum Abschluss, als wir wieder spielen durften da drin, haben wir ein Event draus gemacht. Da kam der Bezirksbürgermeister, den haben wir unterschriebenen Ball in die Hand gedrückt. Die haben Amboss, Remscheid Amboss zu uns eingeladen. Das war eins der geilsten Jugendspiele, den ich jemals die Ehre hatte, Zeuge zu werden. Das war so ein knaller Spiel. Haben leider Rest Berlin nicht so mitgekriegt, aber es war eins der besten Jugendspiele überhaupt. Und das war ein Megaspektakel. Kam dann sogar auch in der Zeitung. Ja, natürlich ein kleiner Abschnitt, aber es war zumindest in der Zeitung. Und wenn ein Jugendspiel das in der Zeitung schafft, das will schon was heißen. Ja. Also macht was Besonderes, sprecht darüber, ja, stellt es ins Internet. Und wenn ihr das regelmäßig macht, dann wird irgendjemand da aufmerksam und sieht sich das an. Und vielleicht zieht das auch irgendjemand zu euch. Warum nicht?
Genau, kreiert Content in irgendeiner Art und Weise, aber nicht so Müll-Content, so jeden Tag 5 Fotos oder sowas, ohne Message, ohne alles, sondern einfach nur Fotos. Das wird irgendwann beliebig, ne? Aber beispielsweise, wenn ihr neue Football-Tore habt, postet das, zelebriert das. Wir haben neue Football-Tore, yeah! Alles, was gut ist, ruhig mal mitteilen, weil sonst kriegst du ja keiner mit. Und unter Umständen gibt es irgendwo einen Spieler oder einen Trainer, der sagt so, boah, das nervt mich hier. Oh, die haben neue Football-Tore. Da passiert auch einiges anderes. Oder im Fitnessraum.
Apropos beliebig, ich finde das zum Beispiel Game Day-Fotos total langweilig. Ja, wenn immer wieder nur Spielszenen fotografiert werden, das ist sowas von austauschbar. Vor allem siehst du auch die Leute ja nicht wirklich unter ihrem Helm. Ja. Das ist doch viel interessanter, Fotos von der Sideline, Emotionen von den Spielern und Trainern und aber auch von den Zuschauern.
Also da bin ich auch ein Fan davon, dass wenn man so Fotos postet, so 2-3 Stück raussucht, sag ich mal so, das Spiel einfangen vom Feeling her.
Ja, aber du brauchst nicht 50 verschiedene Spielfotos.
Und dann halt das Album für alle anderen, die sich mal suchen auf dem Foto, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich.
Ja, das ist Quatsch.
Naja, aber
Ne? Ein Foto, wo Spieler, Spielerin und Coach sich umarmen, weil das Spiel gewonnen ist. Fans, die Arme hochreißen, weil sie sich freuen. Mutti umarmt ihre Spielerin oder ihren Spieler, ihren Sohn, ihre Tochter. Das sind doch Emotionen, die was aussagen. Und nicht, wenn jemand da zum 10.000. Mal jemanden tackelt. Das hat jeder schon 10.000 Mal gesehen. Das interessiert keinen.
Also ich hatte mal eine Spielermutter gehabt, die hat eine neue Kamera gehabt, die hat ansonsten immer ganz gerne Naturfotos gemacht, ne, und hat sie gesagt, ich habe das erste Spiel fotografiert und schickt mir einen Link mit 400 Fotos.
Ja, alles austauschbar.
Und dann so, okay, ja, danke, suche ich eins raus? Ja, nee, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe eins der Erstbesten genommen oder so, was ich gefunden habe, weil ich Lust habe, durchzusuchen. Ne? Muss nicht sein. Aber ich habe dafür noch ein Lied zum Abschluss. Ne? Smash Mouth, Rockstar. Ne? Macht ein bisschen noch auf Rockstar. Ne? Nicht mit einer großen Attitüde, aber halt mit Happening. Ne?
Ja,
aber eine Sache haben wir beide vergessen, was ganz, ganz wichtig ist für Recruiting.
Zumindest wenn du dein Männerteam regelmäßig voll bestücken willst, gibt es eigentlich nur eine Maßnahme.
Genau. Und zwar?
Baut ein fucking Jugendteam auf.
Und besten im Plural. Am besten Jugendteams.
Ja, weil eine Kette an Jugendteams, die sich aufbaut. Selbstläufer.
Es haben nämlich fast alle langjährig erfolgreichen GFL-Teams gemeinsam, außer sie haben verdammt viel Geld übrig, die es seit Jahrzehnten gibt, die haben meistens verdammt viele Jugendteams. Ne? Hier Landeshauptstadt Düsseldorf, Düsseldorf Panther, die haben eine zweite U19, Cologne Crocodiles, eine zweite U19 und verdammt viele Jugendteams dahinter.
Ja, die Berlin Rebels haben ein super funktionierendes Jugendteam. Die Berlin Adler haben ein funktionierendes Jugendteam. Und wenn man die Jugendlichen begeistern kann und mit Respekt behandelt, dann hast du keine Dropout-Rate von 70%, dann kriegst du vielleicht ein bisschen mehr mit. Und das ist der Weg, wie man sein Männerteam immer wieder regelmäßig auffüllen kann.
Genau, deswegen haben wir jetzt hier beim Wolfpack auch Jugendteam, wird jetzt auch von uns unterstützt und so weiter. Ja, das sind auch da, sag ich mal, ja klar, perspektivisch hilft es in den nächsten 3 Monaten nicht weiter, aber man muss langfristig denken.
Ja, ihr habt ja jetzt, wie andere Teams ja jetzt auch in eurem Umfeld, so irgendwie diese Summercamps veranstaltet, ne?
Ja, also ich meine, wenn du genug Leute hast, die so ein Summercamp begleiten kann am Wochenende oder letztes Jahr sogar unter der Woche, dann mach das. Weil Ferien ist ja im Prinzip Ferienbetreuung und letztes Jahr war es Gold wert, dieses Jahr war es Gold wert, ne? Ja. Alle haben so ein bisschen Zuwachs dadurch bekommen.
Hey, ja, aber das ist natürlich auch, also klar, ist gut, dass man das macht, ist auch eine gute Idee, aber da hast du ja wieder den Umstand, du bietest was an, wo die Leute zu dir kommen müssen. Ne? Und man muss sich vielleicht aber auch mal die Frage stellen, wie schafft man es hin, dorthin zu gehen, wo die Leute sind? Also den Impuls, also diese Anfangshürde wegzunehmen, sie müssen zu mir kommen.
Genau, bleibt niedrigschwellig.
Geht auch mal irgendwo hin, wo die Leute sind und guckt mal, ob ihr da irgendwie was mobil anbieten könnt. Ja, so wie der Verband das jetzt in Lochhammer versucht hat, in eine Schule zu gehen, dort einen Football vorzustellen, ne, und dann zu sagen, okay, wenn es dir gefallen hat, wir kommen doch mal wieder, machen eine zweite Runde und wenn du dann Bock hast, komm zu uns.
Genau, überlegt euch mal, was unter Umständen Leute daran hindern könnte, Football zu spielen. Mhm. Ne, Entfernung, Geld etc. pp.
Und wie kann man die Entfernung zum Beispiel langfristig überbrücken. Ich habe ja meine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann gemacht und zu meiner mündlichen Abschlussarbeit gehörte es dann, Ideen zu entwickeln, wie man Jugendliche unterstützen kann, damit die halt Mitglieder werden. Ne? Also einen Zusatznutzen zu entwickeln, den es Mitglieder einfacher macht, Mitglied bei mir zu sein. Und wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, also gerade so Teams wie die Saints zum Beispiel, die wir schon im Interview hatten, die ja dann gesagt haben, ja, es ist eine kleine Gegend und viele haben eine sehr lange Anfahrt. Und als Elternteil ist es vielleicht auch ein Gedankengang, ich möchte mein Kind nicht um 20 Uhr da mitten in der Pampa zu mir fahren lassen, zum Beispiel die Ideen zu entwickeln, investiert doch mal Geld für einen Shuttle. Ja, gut, da muss jemand einen P-Schein haben, ne, um die Kinder dann zu fahren. Aber wäre doch vielleicht eine Idee, da einen Shuttle zu etablieren, der die Kinder vom nächstgelegenen Bahnhof gesammelt abholt, zum Training bringt und wieder zurück zu diesem Bahnhof, damit sie diesen Weg nicht alleine zurückbringen müssen und dann vielleicht auch sogar safe sind.
Ja, ich kann mich erinnern, in Uerdingen hatten wir eine goldene Regel gehabt, die war irgendwie selbstverständlich, habe mir nirgendwo aufgeschrieben, aber die Regel war eigentlich, der Trainer schließt den Platz ab und er ist ja auch der Letzte, der den Ort verlässt.
Ja.
Und es bleibt so lange. Genau, ne? Und schlimmsten Fall hieß es dann, wenn einer nicht, sag ich mal, von den Eltern abgeholt wird, weil die verpennt haben oder irgendwas anderes passiert ist, fährt ein Trainer die nach Hause. Punkt aus.
Ne? Oder Vorfeld klären, fertig. Oder was spricht denn dagegen, so eine Idee zu entwickeln? Also gut, muss man gucken, wie die Räumlichkeiten vor Ort sind, aber was spricht denn dagegen, sich mal mit einem Pädagogen oder irgendwie so einem Lehrer zusammenzusetzen und zu sagen, okay, dann können die Kids vielleicht auch früher zum Training kommen. Pädagoge, Lehrer ist da und dann können wir das zum Beispiel auch so ein Nachhilfeangebot erstellen, weil viele Eltern haben ja immer den Reflex, ja, wenn mein Kind jetzt gerade temporär mit den Noten nach unten geht, nimm mal aus dem Sport raus, was also eigentlich der total falsche Ansatz ist.
Ja, willst du lachen? Wenn ich mich richtig erinnere, Krokusjugend, die haben da was.
Ja,
und die haben ein Pädagogikkonzept.
Genau, und das ist doch der Zusatznutzen, der Eltern vielleicht sogar überzeugt. Ja gut, mein Kind macht Sport, jetzt wird es ein bisschen kritisch mit der Note. Hey, wir haben einen Plan, du musst dein Kind gar nicht rausnehmen, wir haben jemanden da, der helfen kann.
Ja, und so kriegst du auf einmal eine zweite U19-Mannschaft gestemmt.
Wow. Genau, weil einfach dieses Zusatzangebot stimmig ist und man muss ja nicht nur das Kind irgendwo begeistern zum Sport, man muss ja die Eltern für diesen Sport, für diesen Verein begeistern. Und das ist ja auch immer das, was ich gesagt habe, Football spielt jeder, das drumherum, also wie ist das Entscheidende, warum Leute sich für euch entscheiden. Okay, ja. Aber das war jetzt schon wieder ziemlich...
Ja. Gut, also ich könnte mal sagen, ich fasse mal zusammen unsere Tipps, ne? Aus meiner Sicht, ne? Scheiße zieht nur Fliegen an.
Man muss aber auch dazu sagen, ja, wir haben auch viele, viele tolle Tipps. Wir sind vielleicht auch in Situationen, wo wir nicht alles umsetzen. Ne? Nicht alles kann der Trainer stemmen. Vieles ist eben halt auch durch die Organisation drumherum zu stemmen. Staff und Vorstand. Und wenn sowas nicht da ist, müsste man erstmal den Staff aufbauen, um zu gucken, wer kann diese Arbeit, diese Tipps, die wir jetzt hatten, umsetzen. Also in meinem Team ist zum Beispiel auch nicht alles so, wie wir es jetzt besprochen haben. Gott bewahre.
Um Gottes Willen, ja.
Das, wie gesagt, das sind jetzt alles so Sachen. Wäre schön, wenn man sowas hätte. Ja, ja. Ganz klar. Die Realität sieht anders aus, auch bei uns.
Und wir haben noch den goldenen Plan, eine Folge zu machen, die Coaches Fucker Party.
Was läuft bei uns falsch?
Was lief bei uns falsch? Was haben wir geändert und was haben wir nicht geändert bekommen, weil wir einfach zu doof waren dafür? Ne?
Also oder auch nicht die Zeit und nicht die Energie dafür haben.
Warum auch immer. Das wird wahrscheinlich eine sehr harte Folge. Ich glaube, wir sollten Bernd Kotschak dazu einladen.
Das wär mal cool. Also wir verlinken ihn jetzt mal in der Timeline. Vielleicht nimmt er mal Kontakt mit uns auf, wenn er diese Episode hören sollte. Wäre eine geile Idee.
Genau, und dann kann er uns erzählen, warum wir es scheiße gemacht haben, was wir hätten besser machen sollen, warum wir schon wieder nicht drauf gehört haben.
Genau, ja, das wäre auch mal ein interessanter Interviewpartner. Wie gesagt, der Falk Kuhnert steht jetzt auch auf meiner Liste. Schöne Grüße, Falk, war ein nettes Gespräch. Ja, und ansonsten können sich auch schon mal so langsam Leute mal melden, die Bock auf ein Interview ab im Oktober haben. Ne? Wir sind für viele Sachen offen, ob das jetzt nur Verbandsfunktionäre sind, ob das Trainer sind, Spieler sind, Vorstände sind. Bei uns ist jeder willkommen.
Oder wenn man so ein anonymes Interview machen, wo er jemanden vorstellt mit verfremdeter Stimme, so wie bei...
So vor der Schattenwand.
Ja, so vor der Schattenwand im Podcast macht total viel Sinn, ne? Aber mit verfremdeter Stimme. So wie bei Domian, ne? Ja, immer zum Training baue ich mir einen Liner aus Matt.
Oh!
Na, besser als gar kein Liner.
Ich sag immer, ich stelle einen roten Dummy hin, der kann genauso viel. Der steht nie so im Weg.
Das sind die perfekten Worte zum Abschluss. Der steht wenigstens im Weg.
Okay, liebe Potato Heads, wir würden uns freuen, wenn uns mal wieder Kommentare und Grüße da lasst. Hört in unsere Playlist rein auf Spotify. Der Kartoffelsalat findet ihr über mein Profil. Einfach Namen eingeben. Ihr habt die Möglichkeit, uns eine Mail dazulassen mit dem Mail-Button. Lasst uns ein Fuck you für andere Leute da, ne? Eure Hassmail. Wir schreiben sie, wir lesen sie anonym vor. Ja, ihr dürft bei diesem Podcast mitmachen auf verschiedenen Ebenen. Nutzt die Chance auch bitte. Wir möchten den Podcast interessant halten.
Ruf uns an. 0800, nein, Quatsch.
0819.
Oh Gott. Ich wünsche euch was. Ich gehe jetzt besser. Jetzt wird das Niveau endgültig.
Macht's gut, Leute. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao, ciao.
Die Coach Potatoes.